Hallo, hier ist die Leni von Bipolar Feminin.
Hallo, das ist Jakob von Bipolar Feminin.
Hallo, Samuel von Bipolar Feminin.
Und gemeinsam mit Max haben wir ein Album aufgenommen, das heißt Ein fragiles System.
Und ihr hört den Krachfink-Podcast.
Ihr seid eine der wenigen Bands, Künstler, Künstlerin, die zum zweiten Mal kommen. Das finde ich cool.
Ah, echt?
Ja, und nach dem letzten Podcast habe ich ganz viele Nachrichten gekriegt. Wieso hast du die eigentlich gar nicht gefragt, warum die Bipolar Feminin heißen? Und dann habe ich gesagt, das ist ja eigentlich eine langweilige Frage, aber in eurem Fall und beim ersten Album traue ich mich, die jetzt noch einmal zu stellen. Warum heißt ihr Bipolar Feminin?
Also, ich glaube, am besten beantworte ich das, weil der Ursprung des Namens liegt, kommt von mir. Es geht um die Bipolarität im Sinne von wirklich zwei Gegenpole. Es sind zwei Extreme, die sich aber auch vereinen können oder in einer Sache liegen. Und mit Bezug auf das Feminin eben diese Extreme von einerseits, also jetzt so ganz persönlich gesehen, ist es der Begriff Feminin für mich was auch sehr Einschränkendes, wenn es gesellschaftlich erwartet wird, dass man aufgrund eines Geschlechtes gewisse Eigenschaften und Aussehen haben muss. Und das ist für mich als Frau halt, dieses Feminine war schon sehr lange Zeit sehr schwierig. Ich meine, jetzt sehe ich das alles schon ganz anders, weil ich mir denke, das sind einfach auch so erfundene Dinge, so gesellschaftlich erfundene, gewachsene Dinge, wie eine große Menge von Leuten zu sein hat. Wir sind halt alle sehr unterschiedlich und je weniger das von außen gesteuert oder, sage ich mal, beeinflusst wird, finde ich auch, desto besser. Und es war aber auch immer wieder eine Orientierung in meiner Entwicklung, feminin sein zu wollen. Also es hat viel Schlechtes mitgebracht, aber es war auch, ja, gerade so in der Pubertät, so, wie möchte ich aussehen oder was bedeutet für mich attraktiv sein? Und da war schon auch feminin zu sein ein Teil davon. Wünschenswert für mich wäre halt, dass das ein bisschen gelöst ist von so gesellschaftlichen Vorstellungen und auch, dass diese Verurteilung, wenn man es eben nicht ist, oder dieses immer, dass es betont wird, so, oh, okay, du bist nicht so eine feminine Frau irgendwie, oder du bewegst dich so und so, oder du redest so und so, dass das einfach kein Thema ist, sondern eine Auseinandersetzung mit sich selber. Und natürlich werden wir aber alle auf eine Art und Weise sozialisiert, also ist schon auch etwas, was zum Beispiel bei mir, ja, auch was auch nicht immer schlecht war, aber im Großen und Ganzen eher schwierig, dieser Begriff Feminin.
Jetzt sind wir gleich komplett tief eingestiegen.
Ja, sorry.
Meinst du jetzt das so im Sinne von binär denken oder nicht binär denken, dass du sagst, man muss den Begriff feminin neu definieren? Oder geht es so weit, dass du sogar sagst, also mir wäre es eigentlich am liebsten, wenn wir nicht binär unterwegs wären, wenn wir einfach sagen, jeder ist so, wie er ist und wir teilen es gar nicht auf?
Naja, wünschenswert fände ich schon, wenn es nicht binär wäre, weil ich finde, das ist ein System, das einfach auch Leute ausschließt und finde, Systeme, wo nicht alle inbegriffen sind, könnten nie für alle gut sein und das ist schon für mich eher was Wünschenswertes. Aber es fällt mir immer schwer, so absolut zu sagen, das ist ein richtiges System oder das. Aber grundsätzlich finde ich alle Systeme, wo Menschen ausgeschlossen sind, nicht gut. Außer sie werden ausgeschlossen aufgrund weil sie selber diskriminieren oder Scheiße sind so. Aber das ist nicht so.
Dann ist es ein gutes
Dinge,
System.
ja. Dann ist es naja, na.
Ich habe als euer, also damit sind wir ja jetzt schon ganz nah bei eurem Album, das heißt Ein fragiles System. Und ich finde am Anfang, wenn man es hört, dann denkt man, es geht um ein System. Also um dieses große System, wo gerade Punkbands auch immer sich dran abarbeiten, so dieses eine System. Und je mehr ich mich reingearbeitet habe, umso mehr habe ich gemerkt, oh nee, es geht um ganz viele unterschiedliche Systeme, angefangen vom Körpersystem, kapitalistische Systeme, auch wirklich diese Genderrollen, dieses Aufgezwängte und so. War euch das von Anfang an klar oder habt ihr wirklich, also von welcher Idee aus seid ihr denn gestartet? Seid ihr da auch immer so tiefer reingefallen, habt gemerkt, oh, da gibt's ja ganz viele Systeme, die einander bedingen?
Ja, ich glaube, wir sind nirgends wirklich bewusst gestartet. Also es war einfach wirklich ein Prozess, der gemeinsam so passiert ist. Wie der Song Wie es ist dann entstanden ist, der ja damit beginnt, das ist ein fragiles System, war man so, also ist so im Raum gestanden, so boah, das wäre ja genial, wenn das Album mit dem Text beginnt und wir nennen es dann ein fragiles System. Dann haben wir darüber geredet, was das bedeutet und ob das passend sein könnte. Und dann haben wir eh auch eben, ist uns selber aufgefallen, wie stimmig das tatsächlich ist, wenn wir diesen Namen fürs Album wählen.
Was man, glaube ich, an dem Punkt noch anfügen kann, ist, wie wir das Album aufgenommen haben, haben wir halt davor extrem viel live gespielt und so, was das Energielevel betrifft, waren wir alle schon ziemlich am Ende eigentlich und der Prozess vom Album aufnehmen selbst hat dann irgendwie auch nochmal sehr viel gefordert und ich glaube, das hat irgendwie klar gemacht, wie fragil auch Systeme zwischen Menschen sein können, auch das System der Band an sich irgendwie ganz leicht mal ins Schwanken und eigentlich alles eine gewisse Fragilität in sich trägt.
Lass uns das mal zeitlich einordnen, da bin ich mir nämlich nicht so ganz klar. Als wir letztes Mal gesprochen haben, das war glaube ich so im Dezember letztes Jahr, da gab es schon den Song, der Song Matrose ist einen Tag später erschienen. Das heißt, ich kannte den noch nicht und den Arne Zank Song, den hattet ihr auch schon. Und als dann am nächsten Tag Matrose rauskam, dachte ich so, oh krass, das geht auch bei euch. Also ich finde musikalisch. Hat sich da, ist ein Riesensprung, wenn man jetzt die EP nimmt und dann Matrose. Ich habe so das Gefühl, dass ihr euer eigenes Bandsystem, das es ja gibt, auch so ein bisschen umgestellt hat und die Musik ganz anders auf die Texte reagiert. Also, um das jetzt mal zu ordnen, wann habt ihr die Songs geschrieben und hat sich da bei euch auch irgendwie was verändert im Machen der Songs?
Also, die Songs sind ganz unterschiedlich entstanden. Manche sind auch zur Zeit der EP entstanden, ganz früh, und andere jetzt zum Schluss. Und ich glaube, ganz entscheidend beim Sound ist auch die Zusammenarbeit mit Fatso gewesen. Das ist der Produzent und der hat uns einfach auch voll unterstützt und immer wieder Ideen gebracht. Und wir haben einfach ein bisschen freier, weil so in der eigenen Musik sind wir manchmal schon so vor Kopf gewesen. Und wenn dann eine andere Person von draußen kommt und sagt, hey, fällt da in diese Richtung noch was ein oder so, dann ist das, hat sich der Prozess wieder ein bisschen geöffnet und wir waren alle wieder offener, die Songs, den Songs noch ein bisschen mehr Schliff zu geben sozusagen. Und das ist sicher auch wesentlich, wieso jetzt alles gemeinsam so klingt, wie es ist. Weil entstanden sind sie in unterschiedlichen Lebensphasen eigentlich und auch halt über die letzten 3 Jahre immer wieder, okay, kann man das so sagen. Und zum Schluss halt jetzt so der Feinschliff. Und da die Neuinterpretation und wieder Aufrollen von unseren Songs war jetzt so im November, wie wir im Studio waren. Und Matrose haben wir aber schon aufgenommen davor. Den gibt's auch schon eine Weile. Der Kummer ist lange vorbei. Und wir waren aber nie richtig zufrieden. Und haben ihn dann im Studio ein bisschen, ja, neu interpretiert, wenn man das so sagen kann. Und das ist uns mit ein paar Songs ein bisschen passiert. Andere sind genauso geblieben, andere sind ganz neu entstanden.
Interessant, dass du sagst, also erstmal, ich habe die Frage mit dem Fatso drauf gehabt, was der jetzt noch mit dazu gebracht hat, weil der spielt ja bei Bates und wie heißt die andere Band?
Death.
Da spielt er ja eigentlich. Ja, das ist ja eine andere Musik als das, was ihr macht. Deswegen fand ich es schon mal interessant und ich finde es total interessant, dass du sagst, ihr wart freier. Weil eigentlich denkt man ja, wenn noch jemand anders dazu kommt, ist man eingeschränkt, weil dann kommt ja noch jemand, der sagt, mach mal so. Wie habt ihr das empfunden, ihr anderen beiden Mitmusiker?
Also ich würde schon sagen, dass es halt auch spannend war, weil wir vorher generell nur also sehr wenig Studioerfahrung gehabt haben. Und deswegen halt auch jetzt mit dem Fahrt so erst, also auch dann eine Umgebung gehabt haben, wo wir halt viele Sachen erst kennengelernt haben und dann halt auch erst mit Sachen konfrontiert worden sind, an denen man halt überhaupt denken kann. jetzt so, das war es halt im Proberaum und beim Live-Spielen jetzt uns noch nicht so möglich war.
Ja, und also für mich war es auch so, dass eben, ich glaube, das spricht ja für alle, wir den Fazo menschlich sehr schätzen und er sehr gutes Gespür dafür hat, wann nimmt er sie zurück oder wann ist vielleicht Unterstützung von ihm auch gewünscht oder hilft uns wo weiter und dadurch hat sich das irgendwie alles recht harmonisch angefühlt, würde ich sagen. Trotzdem, trotz der Umstände, so war das wirklich eine sehr, ja, sehr produktive Zusammenarbeit.
Wenn mich jetzt jemand gefragt hätte bei der EP, was für eine Art von Musik macht ihr denn? Da fiel es mir schon schwer. Da hätte ich jetzt gesagt, ja, Grunge, vielleicht auch ein bisschen Indie, aber irgendwie auch so dieses typische Österreicher Liedermacher, aber irgendwie auch nett, weil das klingt so altbank. Und jetzt finde ich, ist es noch schwieriger. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ihr macht Rockmusik. Aber irgendwie ist jetzt auch so ein bisschen Shoegaze drin und ganz kleines bisschen Post vielleicht ja. So. Sind das Einflüsse vom Fazo oder kam das dann jetzt von euch?
Naja, also die Grundmusik ist ja schon, also haben wir, also es ist so schwer zu sagen, weil so die Grundsongs sind von uns gekommen und die Stimmung der Songs, deshalb, aber der Fazo hat schon noch eben diesen Schliff dazu gegeben oder so Dinge wie, hä, vielleicht machen wir da mal eine Pause drinnen und dann nimmt sich kurz zurück und dann wieder das. Also so von der Dramaturgie war einfach noch, wenn man das so sagen kann, aber so die Musikrichtung an sich entsteht schon auch aus uns.
Also ich finde, bei Matrose kann man es ganz gut benennen. Da gibt es diesen Punkt, wo du dann, ich blamier mich jetzt, ich sing's jetzt nach, wo es dann so übergeht wirklich in so was Ruhiges und es geht so ein Bogen auf und du singst einfach nur ha, 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 ha. Und das war so, oh, was ist denn jetzt? Auf einmal so wurde das alles ganz ruhig und ganz harmonisch und aber trotzdem die Message stand ja da so, ne? Und das war so ein Moment, den ich jetzt auch bei Ein fragiles System total oft, ich gehe da nachher noch genauer ein, so gespürt habe, wo ich dachte, ah, auf einmal ist es so lieblich, darf man das sagen?
Ja, ich meine, alles ist okay zu sagen, finde ich so. Es ist, ja, also das Ha-Ha-Ha und so, das war einfach so ein bisschen auch dieser Liebeskummer einfach. Und die Zerbrechlichkeit dabei und das Verletzte und dann aber trotzdem nicht damit umgehen können. Deswegen ist es auch so ein bisschen ha, 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 ha. Also wie ein Lachen nachgetan, aber dann wieder das Leiden. Deswegen ah, ha, ha. Also ich glaube, ja, wir haben halt alle irgendwie ganz vieles in uns und das Gute ist, manchmal ist es eine Herausforderung, aber meistens ist eher was Gutes, dass wir nichts klar im Kopf haben, was wir für Musik machen wollen.
Mhm. Das heißt, ihr denkt gar nicht, das klingt jetzt so und so, sondern ihr macht es einfach und da ist eigentlich auch relativ viel möglich.
Ja, eigentlich schon. Ich habe das Gefühl, wir versuchen schon manchmal so ein bisschen in eine Richtung zu gehen, aber es entspricht uns vielleicht einfach nicht, so ganz klar etwas zu machen. Oder was sagt ihr da dazu?
Ja, also bitte Samu.
Oder ich würde schon sagen, dass das gut war für uns, dass wir quasi als Punkband gestartet sind, weil das so, finde ich, halt von der Attitüde her und halt jetzt Punk kann jetzt eh nicht mehr der gleiche Punk sein, wie es halt damals war in Wirklichkeit. Mhm. Und dass wir halt schon einfach alle wirklich verschiedene Einflüsse haben und halt verschiedenste Musik, was uns gut gefällt, aber halt schon auch halt sehr jetzt melancholisch-liebliche. Unsere erste Band, wir haben, also der Jakob, der Max und ich, eine Post-Rock-Band gehabt. Ja, ich glaube, dass das Spannende ist, irgendwie, dass man halt schon die ganzen verschiedenen Einflüsse eher unbewusst wahrscheinlich als bewusst dann in unserem Schaffen halt vereinen.
Da musste ich oft dran denken, weil der Max beim letzten Podcast hat er das erzählt, dass ihr eine Post-Rock-Band hattet und dann hat er gesagt, das war aber eher mühsam. Und ich musste jetzt bei Ein fragiles System, dachte ich mir, das klingt schon post-rockig, aber eben nicht mühsam, sondern so ganz leicht, so perlend. Ich habe da nachher ein paar Beispiele. Jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben und der Jakob hat es vorhin auch gesagt, ihr habt ja viel live gespielt und das fließt ja auch irgendwie in Songwriting mit ein. Was mich mal interessieren würde, abgesehen vom Songwriting, die Inhalte, die ihr transportiert, die sind ja, die haben ja eine Substanz und die sind ja nicht einfach so just for fun, sondern ihr überlegt euch da was dabei. Wie hat sich eure Sicht auf die Band so ein bisschen geändert, wenn man jetzt Resonanzen kriegt, dass man merkt, oh, da ist jemand, der das auch hört, das hat vielleicht auch eine Wirkung, man kann da was erreichen oder man muss da besser abwägen oder so?
Einerseits hat es auf jeden Fall einen Einfluss gehabt, so wie ich glaube halt alles, was irgendwie an uns herangetragen wird, hat irgendwie einen Einfluss. Und es ist aber viel mehr geworden, dass wir eher uns gewünscht haben, dass wir ein bisschen mehr Plan haben, was wir machen. Also dass es ein bisschen vom, wirklich so vom Aufbau der Songs und vom Ausschmücken vielleicht auch, dass wir da mehr Plan haben. Wie wollen wir unsere Instrumente spielen? Wie füllen wir den Song? Und so textlich war es mir auch wichtig, dass ich ein bisschen mehr daran feile. Also ein bisschen mehr variiere, wie ein Song aufgebaut ist. Aber so wirklich inhaltlich, glaube ich, liegt mir das einfach nicht. Beziehungsweise, wenn ich merke, ich bin zu sehr beeinflusst von was von außen, dann bin ich sehr unsicher mit der Sache, die ich mache. Und wenn ich aber auf das höre, mit was ich mich wohlfühle, was sie für mich gut anfühlt, und dann kann ich auch gut dahinter stehen. Also, ich lebe ja mit Menschen rund um mich, das heißt, mich beeinflusst wahrscheinlich viel, was da rundherum passiert. Aber grundsätzlich, wenn das die Motivation ist, einen Song zu verändern, dann ist es, glaube ich, nicht die richtige. Eher, wenn es eine unterbewusste Sache ist, aber wenn ich mir denke, ich muss jetzt was so und so verändern, damit es irgendwie besser gefällt zum Beispiel, dann würde ich mich, glaube ich, sehr unwohl damit fühlen.
Fühlen ist voll das gute Stichwort. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass der Samu, Jakob und Max, dass ihr als Musiker mehr mit der Musik an den Text rangeht. Also sobald ich den Song erfasst hatte und wusste, worum es geht, habe ich das dann mit einem anderen Ohr gehört und habe mir dann gedacht, oh krass, die fühlen das richtig mit der Musik nach, worum das da geht. Ist das jetzt von mir überinterpretiert oder würdet ihr das auch so sagen?
Ja, es ist voll schön irgendwie, dass du das sagst, und ich glaube, man kann das sagen, aber es ist jetzt nichts, was wir irgendwie ganz bewusst probieren oder versuchen zu erzwingen, sondern auch irgendwie einfach in dem Gefüge, in dem wir halt arbeiten, entstehen einfach Sachen. Und dadurch, dass wir so einen offenen Rahmen haben, auch was jetzt musikalisches Genre betrifft, glaube ich, ist das einfach, ja, ergibt sich das. Es ist weniger erzwungen als mehr Zufall.
Schöner Zufall im System.
Ja. Aber ich will, also, so ich meine, jetzt war es auch halt ein bisschen unterschiedlich in manchen Songs und hat es ja ein bisschen anders aufgebaut. Aber so für mich persönlich ist das schon ganz klar so auch der Zugang, also dass ich eigentlich auch den Text brauche, bevor ich halt wirklich mal das spielen kann, was ich im Endeffekt spiele, weil das schon das Wichtigste ist, auf das ich irgendwie eingehe. Und schon, ja, es geht halt schon um jetzt Gefühle, die aufgebaut werden, oder halt irgendwie so Emotionen, keine Ahnung, seien es dann halt irgendwie kleine Akzente so, oder halt jetzt kleine Akzente, aber so, weil sie reden so laut, Lenny hat das so gesungen und dann war das für mich einfach direkt der Akzent, der da hin muss und die...
Man sieht jetzt die Handbewegung vom Samu.
Ja, genau, man sieht die Handbewegung.
Nicht getroffen, ist gut.
Und der Song ist noch nicht heraus.
Das ist mein Lieblingssong von dem Album.
Ja, meine Art.
Aber da kommen wir nachher noch dazu.
Ja.
Aber
ich wollte nur ein bisschen was hinzufügen, weil ich glaube, wir haben uns einfach besser nun kennengelernt als Band. Das ist sicher was man hört. Und manche Songs sind zu der Musik entstanden. Also ich glaube, wir haben jetzt 2-3 Songs, die gekommen sind, und vorher war die Musik schon da.
Das ist so schön, wenn man Musik liebt, und schon bei der EP dachte ich so, oh, aufgepasst. Ich glaube, das ist eine richtig gute Band. Und als jetzt dieses Album rauskam, dachte ich so, oh mein Gott, wenn ich jetzt schon bei der ersten Platte, weil man hört es wirklich, dass ihr euch aufeinander zubewegt habt, da ist sehr viel Sensibilität innerhalb der Band, würde ich sagen. Also die Songs sind so, ja, eigentlich auch zerbrechlich auf eine Art, so ganz sorgfältig ist das alles abgewogen, und ich bin schon gespannt, was noch später kommt. Aber wir gehen nochmal einen Schritt zurück zum Cover Artwork. Da müsst ihr mal erklären, warum habt ihr euch dieses Motiv ausgesucht? Was ist da zu sehen und warum genau das? Was symbolisiert das?
Also, das Motiv ist ein Schnappschuss. Es ist tatsächlich ein Foto, das nicht als Albumcover entstanden ist, sondern so im Privaten. Das ist eine Freundin von uns, die bei unseren Eltern zu Hause auf Besuch war, also die Partnerin von Max auch, und hat Blumen gepflückt, weil der Garten von unseren Eltern, der grenzt an so eine Bauernwiese. Mhm. Und sie hat einfach Blumen gepflückt dort und hat sie dann zusammengebunden, und weil sie beide Hände dafür brauchte, das Messer in den Mund. Und der Max, unser Bassist, hat das fotografiert. Und wie man dann auf der Suche nach, was tun wir da jetzt rauf aufs Album, hat der Max das vorgeschlagen, so, also nicht unbedingt wegen der persönlichen Beziehung, sondern dann, weil's dieser Kontrast, diese dunkel gekleidete Person mit dem extrem leuchtend grünen Hintergrund und dann schaut er so ein bisschen fertig aus und so. Aber trotzdem auch die Hände schauen, finde ich, so stark aus. Also, und so arbeitend auch irgendwie, wie's das so rumwickelt und dann das Messer im Mund und wie das so reflektiert. Also es war für mich einfach ein vielsagendes Foto. Dann irgendwie auch dieser blaue Schal, fast wie so eine Mariengestalt irgendwie. Also irgendwie ist viel darin zu sehen. Wir waren uns eh nicht ganz einig. Und eigentlich bin ich mir gar nicht sicher, ob wir uns bis jetzt ganz einig waren, dass das wirklich die perfekte Wahl war. Aber ich finde es jetzt alles in allem sehr stimmig. Und ja, eine Freundin von uns hat dann nur hinten so ein bisschen Schatten wegretuschiert, weil sonst wäre so viel Schatten gewesen. Aber sonst ist einfach ein Schnappschuss.
Und wenn du jetzt nicht gesagt hast, dass das ein Schnappschuss ist, hätte man voll viel rein interpretieren können. Ne? Sie greift in das System Natur ein, indem sie was wegschneidet. Sie widerspricht mit dem Messer im Mund ja diesem, was wir jetzt gerade gesagt haben, dieses konservative, feminine Bild. Eine Frau hat ja kein Messer im Mund, so, ne? Das ist ja schon mal gar nicht. Und blau an und dann auch irgendwie dieser Kontrast Messer und Blumen und so, was dieser grobe Akt vom Abschneiden, aber dieses Schöne von den Blumen, also man kann da voll. Ich find's gut, aber ich weiß ja nicht. Was hattet ihr sonst noch zur Auswahl? Oder habt ihr gar nicht so viel überlegt?
Ja, wir haben gar nicht, ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, je mehr wir überlegen, desto mehr verlieren wir uns in einer Sache. Deswegen sind wir ganz froh, wenn wir an Konsens finden. Und ich glaube, es war ein bisschen Zeitdruck, oder? Also wir haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt die Single-Cover, für die müssen wir uns entscheiden, und wir wollen, dass das zusammenpasst mit dem Album, dass das irgendwie eine schöne Gesamtsache ist, weil das gefällt uns halt bei anderen Bands, wenn man so ein bisschen was vom Album-Cover in den Single-Covers erkennt. Und der Matrose einen Tag nach unserem Interview, also relativ früh weg vom Album herausgekommen ist, haben wir auch uns schnell entscheiden müssen. Also das haben wir jetzt auch gelernt. Viele Entscheidungen treffen, würde ich sagen. Das ist irgendwie Teil der Sache. Was auch was Gutes ist. Also ich finde, es hat jetzt was sehr Gutes gebracht. Aber im Moment schon manchmal so.
Viele Entscheidungen treffen, genau, weil es dann halt irgendwie auch, wenn man jetzt über ein Label veröffentlicht, in eurem Fall jetzt Bubak, das ist ein deutsches Label, dann muss man natürlich auf einmal Entscheidungen treffen und ist nicht mehr so, ach, lass mal Musik machen, sondern auf einmal hat man Deadlines und habt ihr da Zeit, wir wollen Konzerte buchen und so. Wie ist denn der Kontakt zu Bubak zustande gekommen?
Also Bubak hat für uns in Deutschland das Booking gemacht, weil die mit unserer Booking-Agentur in Österreich zusammenarbeiten für Deutschland. So haben wir uns kennengelernt. Also unsere Booking-Agentur in Österreich, Spoon Agency, hat gefragt, ob das passt, wenn Bubak in Deutschland für uns übernimmt, weil wir haben da schon ein paar Konzerte in Deutschland gehabt. Und dann haben wir gemerkt, okay, ein Album ist schon, also da steht jetzt ein großer neuer Schritt bevor, und vielleicht ist ganz gut, da mit Menschen zusammenarbeiten, die das schon ganz oft so und im großen Stil gemacht haben, auch weil wir ein bisschen chaotisch sind in der Band. Und dann haben wir einfach gefragt. Dann haben wir gefragt, wer könntet ihr euch das vorstellen? Und ja, sie haben dann ja gesagt.
Gut. Und also der Reini von Spoon Agency, der hat gerne das weitergeschickt, auch quasi. Und also wo wir, nachdem wir unsere erste EP veröffentlicht haben, also das und Mike, ich auch mit ihr
genau
zusammenkommen. und der hat uns da
verkuppelt.
Und die waren eigentlich schon
verkuppelt.
Ja, genau, er hat uns verkuppelt.
Aber was auch noch ganz witzig ist, das wollte ich noch nachtragen, zu dem Titel Fragiles System, weil man traut ja, manchen Bands traut man viel zu, manchen traut man gar nichts zu und ich habe bei euch gedacht, okay, ich bereite mich mal auf alles vor. Vielleicht haben die sich voll was gedacht, weil Fragile X Syndrome, das sogenannte Martin-Bell-Syndrom, ist nämlich eine genetisch bedingte geistige Entwicklungsstörung, die vor allem Männer betrifft. Das wollte ich jetzt einfach nur mal sagen. Also das fragile System hätte man auch denken können. Ja, was weiß ich.
Leni, du Genie.
Genau. Haha. Wollen wir mal über die Songs quatschen? Ein bisschen. Mhm. Ich fange mal mit dem Song Mami an. Ich glaube, der heißt auch Mami. Übermittelt wurde er nämlich versehentlich, glaube ich, mit dem Songtitel Miami.
Also das ja. Glaube ich, nicht. Ja, genau. Das haben wir schon gehört.
Und ich dachte so, okay, wieso nicht Mami? Das ist ein Song aus der, also man denkt eigentlich, finde ich, am Anfang denkt man, es ist ein Song aus der Perspektive einer Mutter. Je öfter man den aber hört und je genauer man zuhört, umso mehr merkt man, das ist aus meiner Sicht ein Song für Menschen, die vielleicht altruistisch veranlagt sind. Es gibt ja diese Leute, die arbeiten im Ehrenamt, die arbeiten im Tierheim, die arbeiten in der Tafel, die arbeiten oft in sozialen Berufen. Das sind immer Leute, die brauchen nichts. Und das Ganze fasst man dann zusammen unter so einer mütterlichen Art. War das so die Grundidee, dass ihr vielleicht seid ja auch selbst so Leute, dass ihr so eine Gruppe zusammenfassen wolltet?
Ja, also das war auf jeden Fall die Inspiration dafür, Menschen rund um mich, die so als mütterlich bezeichnet werden, aber weil sie sich sehr aufopfern und vielleicht auch über ihre Grenzen hinaus. Und es ist so eine Zusammenfassung aus unterschiedlichen Menschen, die solche Rollen in meinem Leben bis sie repräsentiert haben. Und eine Hymne an sie, aber nicht, weil sie sich so aufopfern, sondern weil sie eben oft glauben, na, ich bin nicht so wichtig und ich... Also vielleicht kurz, also ich bin Kindergartenpädagogin gewesen und da waren wir immer ein großes Team von lauter solchen Leuten, die über ihre Grenzen drüber gehen, die viel mehr arbeiten und viel zu wenig Geld dafür kriegen und dauernd einspringen, dauernd Krankenstände. Also das ist einfach so im Sozialbereich, glaube ich, einfach so normal für alle, das so zu tun. Und das ist Thema des Songs. Ja, und aber auch eben das die Frustration daran. Also ich habe das Gefühl, es frustriert mich schon, dass Menschen, die ich sehr schätze, so oft zu viel von sich fast hergeben. Also zu viel schauen, wie es anderen geht und was die Bedürfnisse der anderen sind. Und dann bleiben vielleicht die eigenen Bedürfnisse ein bisschen auf der Strecke.
Und weil du jetzt gerade gesagt hast, also wenn man es jetzt an dem Beruf der Kinderpflegerin und Erzieherin festmacht, ist es jetzt das Betreuungssystem, das damit erhalten und am Laufen gehalten wird, einfach auch auf den Schultern von solchen Menschen oder das Gesundheitssystem auf den Schultern von Pfleger und Pflegerinnen. Da findet sich also auch immer, das hat schon ein System. Und ich glaube, weiß nicht, ob du das so gemeint hast, ich finde dieses, du hast so eine mütterliche Art oder auch wenn das dann Männer machen, dass man sagt, ach, du bist halt so ein beschützender Typ oder so, dann hat es auch so was Beschwichtigendes. Es hat ja auch System, ne, die dann so ruhig zu stellen damit.
Ja, und eben so, also eben diese eigentlich diese Selbstausbeutung zu was Positivem zu machen. So dieses mir geht's, also ich steige über meine Grenzen und über meine Bedürfnisse drüber für andere und dann werde ich halt voll belohnt dafür. Wo ich mir denke, es ist aber eigentlich gar nicht so gut. Ich glaube, es ist nicht gut, so zu viel für andere immer da zu sein, wenn es einem selber nicht mehr gut geht dabei.
So Sätze wie, ich bin krank, aber ich bin trotzdem gekommen.
Ja, genau.
Weil ich kann ja meine Kollegin nicht alleine
lassen. Ich selber, wie oft ich im Kindergarten gestanden bin, obwohl es mir nicht gut gegangen ist, weil ich gewusst habe, es geht einfach nicht anders, weil es ist niemand anderes da und ich kann nicht meine Assistentin, wenn kein Ersatz da ist, mit 20 Kindern allein lassen. Also das ist einfach so, das System funktioniert einfach nicht.
Ja.
Ist einfach, ja.
Und das war zum Beispiel so ein Song, finde ich, wo man im Refrain, wenn Leni dann immer singt, Mami, Mami, da wo ihr dann so richtig Gas gebt und wo man merkt, das hat so was Aufrüttelndes, so was Mahnendes. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, weil du jetzt auch eben gesagt hast, Leni, ich weiß ja nicht, ob die das so wollen, dass es schon sich jeder Song musikalisch und inhaltlich immer so ein bisschen die Waage hält. Also es ist kein Song, also jetzt zum Beispiel dieser Song Mami sagt nicht, seid ihr bescheuert, dass ihr das macht, sondern da ist auch immer so ein bisschen so ein Verständnis und auch so ein, das sind ja grundsätzlich wahrscheinlich nette Menschen, die so sind. Habt ihr da versucht, bewusst so eine Balance herzustellen? Also musikalisch und textlich, um nicht zu sagen, die eine Seite ist so und die andere ist so. Weil beim System ist ja eigentlich so, dass man sagt, das ist schlecht oder gut.
Ja, geht die musikalische Frage eher an euch zwei vielleicht, oder?
Mhm. Ja, ich überlege schon. Ich habe mal eine schlaue Antwort überlegt, finde aber keine. Samu?
War das was, Samu? Wo du wusstest, okay, da muss ich jetzt, da darf ich jetzt nicht drauf dreschen, sondern da muss ich auch zwischendrin ein bisschen verständnisvoll sanft musizieren, weil es ja eigentlich auch was Positives hat.
Vielleicht hat das einfach schon im Text so mitgeschwungen und also auch die Leni also hat uns natürlich auch vorher erklären müssen, um was es da geht und also oder halt also wie das gemeint ist. Und ja, dann sind es halt auch unsere Muster ein bisschen, wie man es halt auch gern mögen. Das war auch einer von denen, die was einfach entstanden sind. Irgendwie und sie. Also wir haben da schon dann nur ein bisschen was verändert und ein bisschen dran gefeilt. Aber beziehungsweise halt, bis wir ihn gehabt haben, war schon ein ziemlicher Prozess. Aber also wenn du das so interpretierst, dann ist uns gut gelungen, dass mein Text gut.
Ja, und gut umgesetzt und transferiert, auf jeden Fall. Ja.
Bei uns ist viel immer echt Gefühlssache. Also gar nicht so viel, wir überlegen uns so und so das so zu begleiten, sondern es ist echt so Gefühlssache. Und der Song ist gemeinsam im Proberaum entstanden. Und ich glaube, wenn wir es einfach spielen miteinander, wenn man das so sagen kann und sie halt fühlen, wie ich das jetzt singe und ich fühle dann aber auch das Schlagzeug voll beim Samu und singe halt, dann steigert sie mein Gesang. Also das ist aber, wenn wir jammen, dann steigern wir uns immer gemeinsam. Und dann werden wir gemeinsam wieder ruhiger und so. Also das ist einfach was halt auf das gemeinsame Einlassen entsteht. Und es ist eine sehr, sehr gefühlsbetonte Sache, würde ich sagen.
Jetzt ist mir noch was eingefallen, vielleicht so, was wir eigentlich gelernt haben, ist, dass manchmal halt nicht Sinn macht, so in einem Song jetzt von vorne bis hinten wirklich durchzupreschen, wie das halt auf DP zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Fett oder so war, wo das einfach passt hat oder wo es vielleicht der Text oder voraussetzt und wir jetzt irgendwie ja gelernt haben, dass Songs auch interessanter werden und ausdrucksstärker, wenn man irgendwie mit Dynamik spielt und vielleicht ist das auch einfach ein Produkt daraus.
Mhm. Ja, und für uns selber auch interessant, auf jeden Fall.
Ja. Habt ihr selbst dann auch mal reflektiert, jetzt Jakob und Samu, wenn man so einen Song spielt, ich spiele den ja dann nicht nur einmal, denkt man dann auch mal nach so, was bin ich eigentlich für ein Typ? Bin ich auch so eine Mami? Oder sage ich das vielleicht auch manchmal? Ah, du bist halt so der mütterliche Typ. Du kümmerst dich halt gern, was man immer so sagt, ne?
Geht so. Also ich konzentriere mich beim Spielen meistens darauf, dass ich mein Instrument richtig bediene. Also,
dass der Text in die Hände geht oder handwerklich jetzt?
Durchaus auch handwerklich. Also muss mich schon noch sehr, sehr auf mich konzentrieren. Aber es gibt schon Momente auch bei Konzerten, wo man irgendwie reflektiert über alles Mögliche.
Mami ist auch für mich, da konzentriere ich mich auch sehr aufs Schlagzeug, dass ich nicht irgendeinen Scheiß baue. Aber so, da ist zum Beispiel Struktur, Hits different, so. Da ist so, wann an der Text so während dem Spielen auch so richtig einfährt, das ist da zum Beispiel eher so der Fall. Also bei Mami jetzt nicht so der Starke.
Wenn du es jetzt aussagst, klingt es aber auch ein bisschen wie Mami. Also so wie Miami.
Mami.
Ja. Ich habe mir als nächstes den Song Alter attraktive Produkte rausgesucht und hab mich wirklich gefragt, wann ich überhaupt zum letzten Mal eine gute Werbung gesehen habe. Könnt ihr euch erinnern, wann ihr eine Werbung gesehen habt, wo man sich jetzt wirklich nicht komplett verarscht vorkam?
Die Hornbach-Werbungen finde ich gut.
Das wollte ich auch sagen, da haben wir nämlich letztens im Auto innerhalb der Band darüber geredet, dass die Hornbach-Werbungen irgendwie antreffen. Die bauen so eine emotionale Bindung auf irgendwie. Die sagen...
Die Baumarktwerbung baut eine emotionale Bindung auf.
Ja, das motiviert. Das ist wirklich.
Es ist irgendwie was Großes.
Ja, für mich geht es da oft nicht mehr um handwerkliche Projekte irgendwie, sondern es ist so, okay, mach was. Fang was an,
wir
irgendwie
mit deinem
Leben. Ja, genau. Ja.
Wie wenn man gerade so einen Coming-of-Age-Film geschaut hat, und man denkt sich, so, und jetzt geh ja hinaus in die Welt. So.
Genau. Und jetzt fang ich es an. Stimmt. Ich habe gerade eben eine Rechnung an Hornbach bezahlt. Also von daher, ich bin wahrscheinlich unbewusst auch vom Hornbach-Feeling irgendwie gepackt. Aber was halt wirklich, also was ich total nachvollziehen kann in diesen, ich finde hier bei attraktive Produkte ist der Text richtig gut auf den Punkt gebracht. Da sagst du wirklich nicht zu viel, sind teilweise nur Halbsätze. Ich habe das Kaufen satt, das kann ich so nachvollziehen. Und dieses attraktive Produkte geben mir Sicherheit. Wann hat es bei dir eingesetzt, dass du irgendwie dir dachtest, oh, ich habe keinen Bock mehr, was zu besitzen oder zu viel zu besitzen?
Ich habe sicher ein bisschen damit bekommen, wie ich mich das erste Mal so mit Punk auseinandergesetzt habe auch. Also da ist es, hat das wahrscheinlich so ein bisschen angefangen, dass es ein Thema wird. Also Kapitalismus überhaupt. Also das, was so mit so 13, 14, aber halt, ja. Und ganz extrem ist aber halt geworden, gerade so in der Corona-Zeit. Also wo so, wo ganz viele Leute einfach wirklich nicht arbeiten können haben oder überhaupt nichts. Also jetzt, ich sage deswegen am Arbeiten eben, weil es um Geld und Profite geht, jetzt auf das ich hinausgehe. Nämlich, aber diese großen, zum Beispiel Amazon und so, die ärgsten Umsätze gemacht haben, weil alle Leute irgendwie natürlich an Komfort gesucht haben. Und das war eines der wenigen Dinge, die möglich waren. Aber es war so, es schreckt mich einfach, dass aus so großen Krisen so viel Profit geschlagen wird. Das ist das. Ich will nicht die einzelnen Leute, die dann halt in dem eben ein bisschen eben Komfort gefunden haben, das finde ich nicht so verurteilenswert, überhaupt nicht, sondern eher ist das, dass das immer, wenn irgendwo eine Krise ist oder immer, wenn irgendwo ein Thema ist, ein neues, oder immer, wenn irgendwas gerade vielleicht auch politisch modern ist, dann wird das ausgenutzt zu Werbezwecken und Profite draus geschlagen. Und das ist was, was man immer mehr bewusst wird. Und gleichzeitig aber kenne ich das Gefühl halt auch, dass mich selber auch gefreut, schöne Dinge zu haben oder Dinge herzuschenken, wenn ich Leute gern mag. Dann schenke ich ihnen Sachen. Und ja, es ist schwierig.
Ja, es ist total schwierig. Und da sind wir jetzt so wieder bei dem, was eigentlich die ganze Platte durchzieht. Es ist immer so, ich habe das in der Review, die noch nicht veröffentlicht ist, aber da habe ich geschrieben, dass Hass und Liebe gegen das System im System im System im System, weil irgendwie, klar, es braucht ja auch die Leute, die irgendwas herstellen und die müssen ja irgendwie Geld verdienen, man will ja das auch nicht, und dann braucht es natürlich auch Leute, die das kaufen. So, das ist schwierig, finde ich, da was zu sagen, also so Position zu beziehen.
Ja, und da ist auch als Individuum einen Platz zu finden in dieser Sache, also wo man halt vielleicht nicht immer, ich bin nicht die Person, die komplett aus dem System aussteigen kann, in dem ich lebe. Also ich will ja gern, ich mag auch gern, also ich bin keine Aussteigerin und so. Und das ist halt, es ist halt voll schwierig, tagtäglich mit Dingen konfrontiert zu sein, die, in denen auch so viel Schlechtes liegt. Und so viel, ja, so viel Ausbeutung und Missstände von Menschen.
Wie ist es bei den anderen beiden? Seid ihr Aussteigertypen? Was kann man so sagen, wenn man jetzt die ganze Band nimmt, Bipolar Feminin, wer könnte am ehesten von euch sagen, ich packe mir jetzt einen Rucksack und ab?
Der Jakob?
Ja, schon. Also bei mir ist das eigentlich sehr früh das Bedürfnis entwickelt, irgendwie mich grundsätzlich von der Gesellschaft, wie sie ist, zu distanzieren. Also ja, erkennen, dass eigentlich unser Ökosystem zugrunde gerichtet wird aufgrund des Überkonsums, den wir einfach auf dem aber gleichzeitig unsere Gesellschaft aufbaut, so, und hab dann, ja, Into the Wild ist so ein Film für mich, den ich immer wieder geschaut habe und auch in jungen Jahren und mich schon ein bisschen danach gesehnt. Ja, mittlerweile fühle ich mich in der Gesellschaft irgendwie, habe ich das Gefühl, habe so den Platz gefunden, aber man träumt schon manchmal davon, irgendwie einen Rucksack zu packen und jetzt nach Alaska zu gehen.
Also träumst du davon oder könntest du es auch? Weil träumen würde ich auch davon, aber ich weiß dann, ich würde halt voll rumpinsen.
Ja, könnte sein, dass ich es könnte.
Ich glaube, du könntest.
Naja, das Ende des Films, oder? Also ja. Das Das kannst du auf jeden Fall.
Ja, eben. Also.
Naja, aber
habe ich aber auch
also,
gleich
also, es ist ja nicht, dass er da jetzt halt ewig über, also er hat schon halt so sein, also die Antwort gefunden, irgendwie wird es auch halt ja, Happiness is only real when shared. Genau. Ist halt auch, also so die Happiness hat er jetzt auch nicht gefunden. Und er, naja, ja, eh, und im Endeffekt, also hat er es halt, er hat eh voll viel geschafft, aber er ist halt trotzdem dann.
Ja. Halt, weil er mit dem Fluss gegangen ist. Das hat bei der Jakob halt zum Beispiel einfach letztens gesagt. Der hätte einfach auch mit dem Fluss gehen sollen. Das, also deswegen, weil du solche Sachen warst einfach, weil du, glaube ich, auch so Outdoor-Equipment mehr hast und weißt du einfach mit der Natur, mit Pflanzen und gewissen, weiß nicht, wo die Sonne aufgeht und solche Dinge. Das ist der Jakob weiß ja solche Dinge.
Das sollte man aber schon wissen, wo die Sonne aufgeht. Das würde ich eher zur Allgemeinbildung zählen.
Ich weiß es leider aber auch nicht.
Aber ich habe schon auch gleich registriert, die Pflanzen bei Jakob im Hintergrund. Und ich habe auch sofort gedacht, naja, Into the Wild, das Ende, war ja auch nicht so. Aber vielleicht, aber das auch jetzt als negativ zu werten, ich meine, wie der Samuel jetzt gesagt hat, die Erkenntnis hatte der Protagonist ja in dem Film. Ja. Also das ist ja nicht positiv, wenn der jetzt ewig happy lebt, sondern vielleicht einfach auch auf was gekommen zu sein. Ist ja auch total interessant.
Voll.
Weil das ist ja die Frage. Ist es jetzt ein geiles Leben, wenn man viel konsumiert? Also bei mir war es irgendwie, als ich gemerkt habe, so, dass auch die Linie zwischen Produkten und Menschen so verschwunden ist. Irgendwie früher hatte ich das Gefühl, man wird so in der Werbung noch so freundlich angesprochen, so vielleicht könnte sie das interessieren. Und jetzt wirst du halt einfach sofort einkategorisiert, okay, so und so alt, dieses Geschlecht, diese Interessen, wie wär's mit diesem Regenschirm? Und man denkt so, hey, also man fühlt sich da, das können die auch gar nicht mehr, ja auch gar nicht gesehen als Individuum, dass da wirklich ein Bedürfnis gestillt wird, sondern du passt in diese Sparte, wie wäre es hiermit? Das könnten wir dir doch verkaufen.
Ja, und gleichzeitig mittlerweile, glaube ich, auch so sind wir an einem Punkt, wo ja, wo einfach Konsumgüter, also Menschen ihr Leben oder einen Lebensstil irgendwie definieren. So, ich denke mir das, keine Ahnung, Apple zum Beispiel hat das halt perfekt geschafft, dass das jetzt nicht einfach irgendein scheiß Laptop ist, sondern einfach ein Lifestyle. Mhm. Und da hat das irgendwie angefangen und mittlerweile kann man jeden Scheiß irgendwie haben und dadurch irgendwie seine Persönlichkeit definieren. Das ist schon irgendwie absurd. Wie tief verankert das ist.
Ist es jetzt was ihr als Band so euch in euren zukünftigen Überlegungen mit einbezieht, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, brauchen wir T-Shirts? Brauchen wir Merchandise? Oder was, wie, also jetzt mal ganz blöd gesagt, wie vermarktet ihr euch? Wie weit? Es gibt's, ne? Das ist ja.
Ich finde, Merchandise ist als Künstlerin schon leider wichtig, weil es eine Einnahmequelle ist und wir einfach mit voll viel gar nichts kriegen, aber voll viel Arbeit reinstecken. Drum ist sowas wie Merchandise das Einzige, wo wir kaum was abgeben und Geld draus verdienen, wenn wir das verkaufen. Also so gesehen finde ich schon wichtig. Also da geht es nicht in erster Linie nur um das Vermarkten, sondern es geht darum, dass wir damit unterstützt werden können.
Mhm.
Und dann halt von dem wieder in Sprit zahlen, zum Beispiel, damit wir da hinkommen überhaupt zu dem Konzert. Und ich denke mal so, eine Teilvermarktung dient halt dazu, dass wir uns mehr mit unserer Musik beschäftigen können, weil das dann heißt, dass das ist, wo wir unseren Lebensunterhalt draus verdienen. Weil wenn uns niemand kennt, dann können wir das nicht, dann wollen uns nicht so viele Leute hören und dann verdienen wir wenig und können uns nicht so viel der Musik widmen, weil wir mehr anderer Lohnarbeit nachgeben müssen. Also somit ist, glaube ich, das ist so die Rolle der Vermarktung für mich. Das einfach dazu dient, dass unsere Reichweite sie vergrößert und wir uns einfach viel mehr Zeit für die Musik nehmen können. Vielleicht. Das ist so der Wunsch dahinter.
Ja, und ich würde auch sagen, also so ein Band-T-Shirt beziehungsweise ein Band-Pullover oder jetzt ein Platten oder so, das ist auch, oder irgendwie ein schöner Beutel. Also wenn man jede Woche auf ein Konzert geht und sich bei jedem Konzert einen Beutel kauft, so, dann ist das halt auch schon wieder weil der Schatz, weil niemand braucht halt jetzt 15 Beutel daheim. Aber jeder hat in Wirklichkeit 15 Beutel daheim.
Das reicht, ja.
Aber jetzt so ein Leiberl und ein Pullover, ich finde so Bandpullover, vor allem wenn man sich das auch beim Konzert kauft, das ist schon so eins der wenigen Sachen, wo man halt auch, also und darum geht's, finde ich halt auch, dass man irgendwie halt bewusst und halt jetzt auch halt, also da hat man dann eine Verbindung dazu und das zählt man dann halt wirklich, das kann man wirklich brauchen, halt gehandelt so.
Ja.
Und also.
Also bei uns kann man sich schon kaufen.
Keine Ahnung. Irgendwelche, wenn wir jetzt irgendwelche minderwertigen Handyhüllen verkaufen würden, also genau. Das wäre halt so. Die Label sind halt auch nicht irgendeine Scheißqualität und so.
Ja, okay.
Also das ist schon wichtig.
Aber ich merke, ihr habt drüber gesprochen. Ich glaube, der Jakob will auch noch was sagen.
Ich wollte sagen, lieber Dokutronic-Shirt, also zum Hilfiger.
Genau.
Kann man sagen.
Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Wollen wir mal zum nächsten Song gehen, zu Am Boden. Ja?
Ja.
Am Boden ist ein krasser Song, weil der Song Willkommen am Boden, das heißt Party für dich, jetzt kannst du auf alles scheißen, ist jetzt mal so frei zitiert, habe ich mir nicht aufgeschrieben, ich hoffe es ist richtig.
Ja, aber
du singst kein einziges Mal vom Aufstehen, Leni, und trotzdem ist der Song für mich eigentlich grundsätzlich motivierend.
Ja.
Irgendwie schon. Ist das so gemeint?
Es ist so ein bisschen ein Erinnerungssong. Und dann auch ein Song, ein Akzeptanzsong von so ein bisschen von Menschen rund um mich und an mich. Also ich war schon oft in Wohnungen, die so ausgeschaut haben. Meine Wohnung hat teilweise so ausgeschaut. Das gemeinsame Versumpfen, ich kenne kein hochdeutsches Wort, das gemeinsame... Das
Versacken, Versumpfen, das stimmt schon.
Ja, so das Versumpfen, das, also um das geht so in dem Song ein bisschen. Es ist so dieses... Feiern, das gemeinsame am Boden sein und eben, aber nicht tatsächlich. Also ich glaube, das ist oft so was, eine Zuschreibung von außen. Du bist am Boden jetzt angekommen. Mhm. Es ist alles total furchtbar. Du hast deinen Haushalt nicht im Griff, dein Leben nicht im Griff. Weiß nicht, du feierst zu viel oder solche Dinge. Und das, also ich finde aber in diesen Dingen ganz viel Schönes. Und wenn ich mich so abschüttel von diesen Vorstellungen von außen, also von diesem Spießertum vielleicht auch, dann ist das für mich ja ein Grund zu feiern und auch was Motivierendes, weil ich dann halt damit Erwartungen abschüttel. Also einfach so selber schaue, was stimmt denn für mich? Und natürlich auch für die Menschen rund um mich in einer Art. Aber trotzdem gerade diese Vorstellungen, diese Spießigkeitsding, das ist einfach das ist eine Kritik am Spießertum. Auch.
Interessant, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ja. Für mich ist so, ich finde immer, viel schlimmer ist der Fall und der Aufprall ist dann meistens ja nicht so schlimm. Ist ja irgendwie, wenn man ganz unten ist, dann ist ja so, ja, willkommen am Boden, ab jetzt kann es eigentlich aufwärts gehen. So, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ganz unten angekommen.
Ja. Super. Die Frage ist halt immer, was ganz unten ist. Also ich glaube, das ist halt so, also eben, wenn ich selber fühle, dass ich ganz unten bin, dann ist ja oft für mich ja irgendwie gar nicht so was Gutes. Also es hat was mit der Psyche zu tun, so. Aber wenn von außen mir zugewiesen wird, dass ich jetzt ganz unten bin, weil ich das und das Leben führe, dann finde ich halt nicht in Ordnung, so. Also das ist so ein bisschen Teil von am Boden.
Wie sehen die anderen den Song? Oder weiß ich nicht, habt ihr es schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, oh, aber bei dir ist aber ganz schön unten jetzt. Also ist es eine Beobachtung oder ich weiß nicht, muss man nicht manchmal auch unten sein, so ganz, ganz natürlich, dass es wieder hochgeht? Ob das jetzt der Boden ist, sei mal dahingestellt, aber.
Also vom musikalischen her schon eher was, also Aufbruchsstimmung hat oder halt was, ja, motivierendes. Es hört sich nicht so schlimm am Boden. Also nicht so schlimm, wie man es vorher vorstellt, irgendwie.
Lass mal vielleicht von diesem Willkommen am Boden, das heißt bei uns in Deutschland, sagt man bei euch bestimmt auch, ist der Ruf erst ruiniert,
ja, lebt sich völlig ungeniert. Lebt sich gänzlich ungeniert, ja.
Genau. Und das ist ja was man eigentlich, finde ich, so als gesunder Mensch anstreben sollte. So, dass einen die anderen schon mal sowieso, also kennt ihr das so ein bisschen, dass man manchmal auch so ein bisschen provoziert und so nach dem Motto, ja, ihr könnt ruhig denken, dass es bei mir so und so ist.
Ich halte mich jetzt mal zurück, habe immer gedacht, wie ist das bei euch?
Also wollt ihr lieber einen guten Eindruck hinterlassen oder seid ihr schon auch manchmal offensiv, dass ihr denkt, ja, denk du ruhig, ich bin so und so, dann ist es leichter für mich.
Bei mir kommt immer auf die Menschen drauf an, so. Also ist mir bei vielen Menschen echt egal irgendwie, was sie jetzt denken oder was glauben irgendwie. Bei anderen ist mir halt nicht so egal, so. Und ich habe schon irgendwie immer eigentlich versucht, meinen Haushalt gut im Griff zu haben und habe es auch nicht geschafft. Also es haben sie auch mal die Bierdosen so gestapelt. Aber ja. Das ist, so ist es halt, oder? Ich denke mir eigentlich, schaut sie in jeder Wohnung normalerweise so aus.
Ja, das denke ich nämlich
finde
auch.
Ich ist so.
Gibt's bei euch auch im österreichischen Fernsehen sowas wie Frauentausch, wo zwei Frauen die Wohnung
ja,
tauschen?
Ja.
Und wo man dann ja auch neigt, von außen zu sagen, wenn dann so die Totale kommt auf die verstaubte Arbeitsplatte, und dann geht man in seine eigene Küche und denkt, ja gut, okay.
Und dann denkt man,
Ich hab gestern habe ich da erst dran gedacht, wo ich daheim in Emse, also weil da wohne ich mit meinen zwei Brüdern zusammen. Und dann habe ich den Zug nicht erwischt und dann habe ich nur eine Stunde gehabt quasi und dann habe ich mal wieder gefegt. Und dann habe ich auch irgendwie an das denken müssen, so was einem schon nimmer auffällt an einem gewissen Punkt. Mhm. Oder dann halt genauso bei Frauentausch, wenn's dann halt da voll die Peniblen halt dann nur mit einer, die was sich halt schon voll bemühen, dass halt sauber ist und halt jetzt gerade in meinem, wie so lebt, würde ich auch sagen, dass ist dann auch schon so als gut sauber und so wahrnehmen wird, aber wenn die halt das sehen würden.
Das denke ich auch. Das denke ich dann auch immer. Ich sage das auch manchmal laut so, wenn jetzt jemand von Frauentausch vorbeikommen will, dann wird es schlecht aussehen hier.
Würden da einige
und dann mit
Plätze
den richtigen Kameraperspektiven und so.
Genau. Das ist eigentlich ein ganz coole Überleitung jetzt zu dem Song Tüchtig, weil im Prinzip Tüchtig ist ja genau das Gegenteil eigentlich von diesem Akzeptieren. Jetzt bin ich halt am Boden, könnt ihr ruhig so sagen. Ich fand aber Tüchtig sein auch so ein bisschen die Fortsetzung von Mami. Für mich hängen die Songs so ein kleines bisschen zusammen. Und das war zum Beispiel ein Song, wo ich total gemerkt habe, wie die Musik zu dem Text passt. Und zwar, die Strophen sind auch so relativ simpel. Stellt eigentlich das so in den Vordergrund und dann beim Refrain dieses du musst tüchtig sein, haut er so richtig rein, so richtig dieses Ackern, was man so machen muss als tüchtig, so da wird nach vorne marschiert, es geht so ganz, nimmt ganz krass Fahrt auf. Vielleicht kannst du nochmal sagen, Leni, was jetzt für dich so der grobe Unterschied ist zwischen du musst tüchtig sein und dieses Mami. Ich habe eine Idee, aber natürlich will ich es erst von dir hören.
Jetzt muss ich kurz überlegen, weil ich habe die zwei noch nicht so richtig nebeneinander gestellt, aber tüchtig ist, da geht es halt sehr viel um Selbstoptimierung, um eine Leistung zu bringen und nicht unbedingt um für andere da zu sein, sondern um so zu wirken, als würde ich immer viel Leistung bringen. Es ist wichtig, dass immer alle sehen, wie viel ich mache, wie viel ich leiste, wie viel ich kann und damit ich Anerkennung bekomme. Also ich glaube, vielleicht bei Mami ist der Unterschied so, ich bin für andere da, um vielleicht dadurch das auf einen Ort Anerkennung zu bekommen, durch meine Aufopferung. Und bei Tüchtig ist so diese Aufopferung, aber da nicht so auf der emotionalen Basis, sondern wirklich durch meine Arbeit, durch meine Leistung. Aber sie ruhen schon wahrscheinlich beide im selben Boden, weil es geht bei beiden darum, halt etwas zu erreichen, um auf einen Ort wo reinzupassen, einen Platz zu finden, eine Relevanz zu bekommen. Mhm. Und also es geht aber vor allem auch um die Kritik daran, so immer was nachlaufen zu müssen, damit ich endlich von Bedeutung werde. Ich finde, viele Leute müssen einfach viel arbeiten, um sich Dinge leisten zu können oder wollen viel arbeiten, weil es gut ist, aber ich finde, es wird problematisch, wenn man von außen dann immer nur gesagt wird, so wie ich das mache, passt es nicht oder es wird noch nicht anerkannt und ich versuche einfach immer mehr und mehr und mehr und es kommt aber nie an. Es ist einfach eine ewige Ausbeutung und nicht auf sich schauen und das ist vielleicht, ja, bei Mami auch. Ich glaube, wenn ich zu viel auf andere schaue, dann kann ich nicht mehr auf mich selber schauen. Also diese Auseinandersetzung mit dem, was von außen kommt und wie ich meinen Platz finde und wie ich damit umgehe und vielleicht verlieren wir uns dann und schauen nicht mehr gut auf uns.
Selbstkritik treibt dich an, heißt es, glaube ich, einmal. Und für mich war Tüchtig eher so auch ganz stark auf das bezogen, dass man ja manchmal wie so einen inneren Drang hat, so irgendwie zeigen zu wollen, dass man jetzt noch mehr kann als die anderen. Ich habe mal in einer ziemlich beschissenen Firma gearbeitet und da war Arbeitsbeginn um 7.30 Uhr. Und es gab so eine Gruppe von Leuten, die waren immer schon um 7 da.
Ja.
Also die haben auch nicht mehr gearbeitet als die anderen, aber die waren halt um 7 da, um zu zeigen, wir sind aber noch mal besser. Und dann hat irgendwann der Chef gesagt, also Leute, wenn ihr schon um 7 da seid, dann können wir auch den Arbeitsbeginn auf 7 legen. Können wir auch machen, dann zählt ab da die Zeit. Und prompt waren die ab 6.30 Uhr da. Einfach um zu zeigen, ja, Wir sind früher da.
Ja, und ich glaube, war ja eigene Wichtigkeit zu spüren, oder? Ich bin früher da, ich bin engagiert und ich bin wichtig.
Ja.
Es ist von Bedeutung, dass ich da bin und dass ich früher da bin und ich hau da alles rein, damit ich fühle, wie viel Wert ich habe irgendwie. Also ich glaube, das steckt schon dahinter, dieses Suche nach einer Anerkennung. Und die kriegt man halt oft auch nicht. Also gerade so im Arbeitsbereich.
Ja.
Und wenn das aber für dich erfüllende Anerkennung ist, dann laufen dem die Leute nach und müssen immer mehr Leistung bringen.
Also der erste Song, Mami, ist, glaube ich, wirklich eher auf so Leute, die sich für andere aufopfern, also die auch viel arbeiten müssen. Und ich habe so das Gefühl, Tüchtig ist auch auf Leute gemünzt, die viel mehr machen, als sie eigentlich machen müssten, um dadurch irgendwie einen Selbstwert. So habe ich es jetzt.
Aber ich glaube, das haben wir auch alle immer wieder. Also dieses einfach so eben die Suche nach der eigenen Relevanz und noch ein Platz in einer Gesellschaft, in einer Arbeit, wo auch immer. Und eben dieses immer viel tun, immer viel da sein müssen, um einfach ja Relevanz zu behalten und ein wichtiger Mensch sein, ein aufregendes Leben zu führen oder halt super gut in meiner Arbeit sein.
Und da gibt's diese eine Textzeile, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo ich sie aufgeschrieben habe, aber ich weiß, wie sie heißt. Es geht dir erst richtig gut, wenn es dir richtig schlecht geht. Und das ist ja auch wirklich so, deswegen habe ich das Wort Körpersystem gesagt, weil es geht ja auch später nochmal um zum Beispiel Depressionen. Und das ist ja auch was, dass man gegen seinen eigenen Körper arbeitet.
Ja.
Also gegen ein System, das eigentlich ganz simpel funktioniert. Du sollst nicht 14 Stunden in der gleichen Position sitzen, weil sonst kriegst du Rückenschmerzen. Du sollst nicht den ganzen Tag in einen flimmernden Bildschirm gucken. Und man kennt dieses System, man weiß genau, wie es funktioniert. Und trotzdem geht man ja immer wieder dagegen.
Mhm. Ich denke, es gibt ja halt auch viele Arbeitsplätze, die das einfach fordern. Immer zu viel Arbeit da ist und wo einfach geschaut wird, so, du musst halt dem gerecht werden und nicht, wie kann ich jetzt als Leitung drauf schauen, dass meinen Mitarbeitenden gut geht, sondern die müssen schauen, dass die ihre Arbeit machen. Und ich finde aber, das ist halt oft zu viel und zu wenig Leute, also vor allem im Sozialbereich, wie oft das einfach so ist und wo ich dann Sachen gehört habe wie, ja, aber das ist halt so. Als Pädagogin musst du in deiner Freizeit immer arbeiten, weil du schreibst du deine Vorbereitungen. Im Kindergarten ist keine Zeit dafür. Na, aber bezahlt kriegst du es nicht, diese Überstunden. Und das ist in so vielen Bereichen, dass Leute einfach so drüber steigen müssen, damit sie einfach ihren scheiß Job vielleicht auch behalten können. Und das ist halt einfach so ein kaputtes System, das einfach so auf Ausbeutung basiert und was einfach in so vielen Bereichen einfach so normal ist. Und dann ist halt gar kein Platz mehr dafür, dass ich schaue die ganze Zeit, wie geht's mir, weil ich muss irgendwie schauen, dass ich meinen Job mache, so auf die Art. Und also wenn ich nicht an dem Punkt bin, wo ich halt einfach schon zerbrich, also das ist halt was ich auch rund um mich immer wieder gesehen habe, dass die Leute halt erst daheim bleiben, wenn gar nichts mehr geht. Und erst sagen, ich kann den Job nicht mehr machen, wenn alles, also einfach nichts mehr geht. Und das ist halt einfach, finde ich, ganz, ganz, ganz schlecht, ja.
Und das hat auch ein richtig krasses System, dass man quasi so zugeschüttet und in die Mangel genommen wird, bei jetzt zum Beispiel einem Job in einem Kindergarten, dass man gar nicht drüber nachdenkt, was mache ich denn da eigentlich?
Ja.
Ist das, man denkt schon, oh, ich schlafe nachts nicht so gut.
Ja.
Und dann sagt einem jemand, das sind Schlafstörungen. Das könnte vielleicht auch in Burnout münden oder so. Ah, nee, das haben die anderen auch alle.
Ja, genau.
Also das,
wir sind doch alle ganz voll kaputt, dann ist schon wieder normal.
Genau. Ja, das sind dann die Momente, oder, Jakob, wo man denkt, wenn man sowas hört, wir sind doch alle voll kaputt, ist doch schon normal, wo man denkt, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr.
Ja.
Nee, es ist wirklich so, weil man irgendwie gar nicht weiß, was soll man da noch sagen. Krass, wie ist das mit euch, um jetzt nochmal das auf die Band nochmal zurückzubringen? Ihr bringt jetzt ein Album raus. Dann kann man ja sagen, okay, wir spielen an jeder Steckdose, wir ziehen jetzt voll durch, wir machen jetzt richtig krass Promo und alles Mögliche. Oder man kann auch sagen, nee, lass mal so machen, dass es für uns noch gut ist. Ist das schon irgendwie ein Thema, dass ihr manchmal sagt, oh nee, jetzt 5 Tage hintereinander spielen ist jetzt eigentlich, wollen wir eigentlich nicht? Achtet ihr da auf euch oder ist das auch so ein bisschen, ah ja, das ist halt jetzt die Band, da muss jetzt jeder alles geben?
Naja, bisher hat es das ja eigentlich noch nicht so gegeben, dass, also letztes Jahr haben wir halt, vor allem dann im Herbst so, dann was, Oktober oder so, wirklich fast einen Monat halt, also jedes Wochenende einfach halt 2 Konzerte und dann 2, also weit entfernte Locations und generell weit weg, Und aber eigentlich haben wir heuer im Frühjahr das erste Mal so 3 Konzerte am Stück gespielt, wo wir in Freiburg, Basel und Baden. Und das war dann eigentlich, das ist dann schon viel cooler, halt, wenn man dann auch nicht so viele Wege hat und so. Und es ist dann jetzt haben wir eh noch nicht so viel gespielt, jetzt spielen wir dann ein paar Konzerte, halt Mai und Anfang Juni. Aber dann ist eigentlich eher, dass wir heuer dann das erste Mal halt eine richtige Tour machen und halt nicht nur 5 Konzerte so ein Stück spielen, sondern ja 3 Wochen unterwegs sind.
Aber achtet ihr auf euch, dass es eben sich die Band halt nicht wie eine Arbeit entwickelt? Dass man sagt, ah, du musst jetzt da und jetzt müssen wir da proben und es ist mir jetzt egal, ob du Bauchweh hast, hier wird jetzt heute gespielt, fertig.
Also ich glaube, der Konsens ist schon, dass wir irgendwie auf uns achten und wenn es mal irgendwie, wenn nicht gut geht, dann ist es halt so und dann geht vielleicht einmal das nicht, dass man halt dort und dort ein Konzert spielt. Deutschlandtour, eben wirklich lange Tour, ist eine Erfahrung, die wir jetzt auch noch nicht gemacht haben, wo ich schon gespannt bin, wie es wird, aber ich glaube, man kommt da irgendwie dann in so einen Modus, dass das einfach wirklich, das halt dann 3 Wochen, wo man halt das macht, so und halt nichts anderes, so wir sind unterwegs, wir spielen Konzerte. Und hoffentlich achten wir vielleicht auf unsere Ernährung und trinken nicht zu viel, dann kriegen wir das schon hin.
Leni lacht.
Nicht immer zum Burger King.
Ja, ich glaube, das ist was wir auf jeden Fall machen müssen. Dass wir schauen, dass wir die Zeiten, wo wir dann Ruhe haben, wo wir kein Konzert spielen, auch wirklich ein bisschen in die Ruhe kommen zwischen den Konzerten auf Tour. Ich habe schon das Gefühl, es funktioniert halt nicht, wenn es uns nicht gut geht. Und deswegen ist sicher die Tour auch was, wo wir lernen müssen, dann noch mehr auf uns zu schauen und da gegenseitig auf uns zu schauen.
Also ich meine, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? Das ist ja oft so, also es ist jetzt für euch eigentlich der nächste Schritt und jetzt gibt's dann auch mal eine Deutschlandtour zum Beispiel, was ihr ja vorher nicht gemacht habt. Und es ist ja nicht selten so, dass man dann merkt, bei einer Band, die auf einem Level funktioniert hat, dass dann der eine sagt, oh nee, also das wollte ich jetzt aber so eigentlich nicht oder oh, das ist mir zu viel. Die andere ist dann vielleicht voll ausschweifend so, das wollte ich eigentlich wissen, ob ihr euch da, keine Ahnung, überhaupt schon mal drüber unterhalten habt, wohin das gehen soll.
Wir sind auf jeden Fall momentan am Punkt, wo wir alle sagen, wir sagen jetzt mal überall zu und schauen uns das an. Also wir haben schon eben gesehen, wir wollen nicht mehr jedes Wochenende Konzerte spielen und unter der Woche arbeiten, weil das geht einfach nicht, weil dann haben wir nicht Zeit. Aber eben so geballt, eine Tour, da sind viele Konzerte, dann ist dazwischen wieder Pause. Das ist das, was jetzt unsere Maßnahme ist. Einfach so, weil das letztes Jahr war wirklich schon schwierig teilweise. Es war zwar voll schön, aber es war meistens so, dass wir unter der Woche halt mit unserem Alltag eingespannt waren, am Wochenende Konzert und dann wieder zurück. Und deswegen war das halt jetzt so, dass wir gesagt haben, okay, wir können nicht jedes Wochenende jetzt Konzerte spielen. Wenn es geht, wäre es super, wenn wir das geballt machen und dann halt wieder, wenn das vorbei ist, haben wir dann wieder Ruhephase.
Samu, du wolltest was sagen.
Ja, naja, also so, na, passt, also, na, aber so, dass schon das Wichtigste ist, glaube ich, ja, und so der Konsens, dass wir halt alle miteinander Freude haben, solange das so ist. Also, wären wir sogar dann froh an einem gewissen Zeitpunkt, wann das dann wie Arbeit sein kommt, so, aber das war jetzt auch nicht. Also, wir haben ja auch die Band nicht gegründet und haben gesagt, so, wir wollen jetzt halt, also da einmal mit dir in einem Podcast reden, so wie, also es ist ja schon halt einfach, ja.
Irgendwann wollen wir mal so nativ, machen wir jetzt auch mit einer Band.
Nein, aber es ist halt schon jetzt auch halt viel passiert und geht halt jetzt irgendwie, also so, also wir haben halt schon einfach auch zu allem gesagt, ja, so, wir sind jetzt jung, wir haben da Spaß, wir kriegen da jetzt die Chancen, so, wenn wir mit Bubak arbeiten können, so. Natürlich ist das jetzt ein Riesenschritt, vorher schon mit Spoon Agency und er hat das letztes Jahr halt so die Konzerte, das war ja schon ein Riesendings. Aber halt ja, so wie sich das jetzt entwickelt hat und weiterentwickelt, also halt solange das halt alles irgendwie so gut passt und solange die Leute jetzt auch also so eine Freude damit haben, nur dazu. aber das war jetzt halt das erste Album, solange es so viel Spaß macht, ist sogar cool, wenn man manchmal ein bisschen Stress hat, dass man Termine finden muss, dass man auf Konzerte fahren kann.
Weil ja, voll. Also ich denke so auch am Am Stück ist natürlich auch cooler, weil wie gesagt, sonst hast du ja immer Alltag und dann dieses Bandleben, kannst aber das nicht genießen, kannst dich vom Alltag auch nicht erholen, das ist glaube ich anders. Kreis ist der erste Song, wo ich mir dachte, ach, ich glaube, jetzt geht's mal um Bipolarität im Sinne von wirklich einer Erkrankung oder psychischen Belastung. Kann man das so sagen?
Naja, nicht direkt, weil niemand von uns damit diagnostiziert ist, deswegen will ich da auch nicht drüber singen, aber es geht um depressive und manische Phasen in einer Art, ja. Also so, oder Verstimmungen und der Song ist so ein bisschen entstanden nach einem Lockdown oder nach den Öffnungen wieder und halt da die Konfrontation wieder mit dem Äußeren und ein Umgang mit dieser Situation, also wie es ist, wenn ich wieder viele Leute sehe, viele Dinge erlebe, wenn viele Leute mit mir reden und ich irgendwie ja wieder in Räumen bin mit vielen Leuten. Also das ist auch Thema davon.
War das jetzt aus deiner persönlichen Sicht oder hattet ihr alle irgendwie, ich glaube, man nannte es Cave-Syndrom, das muss ja nicht unbedingt gewesen sein, aber fiel es euch allen gleich schwer, wieder nach dem Lockdown in das normale Leben zu kommen oder war das unterschiedlich?
Ich glaube, es war unterschiedlich, oder? Also wir haben das alle irgendwie ganz...
Fällt mir nach wie vor ein bisschen schwer, muss ich sagen.
Ja, wirklich? Interessant, ja. Ich habe gedacht, mir fällt es schwerer, aber jetzt geht's eigentlich wieder.
Ja, ich war lange Zeit in Oberösterreich eigentlich. Also ich war kaum in Wien während dem Lockdown und war halt viel draußen unterwegs. Und es war halt, glaube ich, bin nur ganz gut drüber gekommen über die Zeit.
Ist bei dir in allen Situationen, Samu, oder in bestimmten Situationen, dass du denkst, es fühlt sich unangenehm an?
Jetzt nicht, also ich finde, also dass man schon einfach halt mehr gelernt hat, dass man halt einfach drinnen ist und denkt jetzt halt nicht. Also früher war das, also man hat das schon, jetzt so das Ausgehen und so den Drang halt irgendwie, ja weiß nicht, jetzt auch so essen gehen und so, oder halt ja halt einfach mal so im Kino war ich halt, also halt jetzt so einen Film anschauen irgendwie, das habe ich zum Beispiel auch schon ewig nicht mehr gemacht. Aber ich finde halt eher so die Absurdität in unserem System und Geschichten. Irgendwie, keine Ahnung, wenn dann am Anfang irgendwie von einem Tag auf den anderen kein Flieger mehr fliegen kann. Und dann müssen wir das aber halt da ewig als, keine Ahnung, subventionieren oder kriegen die Milliarden. Und wenn wir halt sagen, so, ja, die Erde brennt, fliegt bitte nicht mit dem Flieger, so, dann so, ja, na, oder sie müssen jetzt trotzdem die fliegen, damit sie die Start- und Landeerlaubnissen
nicht verlieren.
Nicht verlieren. Mhm. Und irgendwie Kerosin abschütten, wenn sie zu viel getankt haben und nicht ganz so viel verbraucht haben, weil sie sonst schwer sind für die Landung. Mhm. Keine Ahnung, halt lauter so Scheiß halt einfach, weil man halt denkt, ja, ist einfach absurd.
Ja, absurd ist.
Abgeht. Und in Österreich so die Politik, also ich bin halt jetzt, ja, 24, werde jetzt 25, weil da so war ja halt nicht Ibiza und so irgendwie so, wo man sich dann das erste Mal halt richtig, also wirklich beschäftigt mit einem und dann die ÖVP halt jetzt seit, keine Ahnung, 5 Jahren.
Und halt merkt, wie schnell sich das ändern kann. Und irgendwie, weiß nicht, ob es euch auch so geht, mir kommt diese Hochphase der Pandemie, kommt mir schon so vor, dass ich denke, das habe ich mir das nur eingebildet.
Ja.
Das kommt mir so absurd vor.
Wie ein Traum.
Ja, oder?
Wirklich. Also.
Und es hat dann jemand gesagt, so jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist es vorbei, irgendwie so werden wir jetzt so, sondern dann auch jetzt so wischiwaschi irgendwie jetzt so auslaufen und damals alle wieder so, als war nichts passiert. Keine Ahnung.
Und man denkt sich, was war das jetzt? Was war das jetzt? Irgendwie so
und
ganz komisch.
Schon so für die ganze Gesellschaft und so, also wie viel Gräben ist geschlagen und wie viel, weiß nicht, Gesprächsbasen, dass das halt irgendwie gestört hat und ja, absurd.
Verfolgst du jetzt manche Debatten dann gar nicht mehr oder so im Hinterkopf, dass du dir denkst, ja, mal gucken, was im halben Jahr ist? Oder denkst du jetzt eher, brauche ich eigentlich gar nicht zu gucken, weil ist im halben Jahr anders?
Na, also ich bin jetzt eher besorgt, also so über die Politik in Österreich halt einfach, also die ÖVP und jetzt
die FPÖ
werden jetzt halt, kommen jetzt wieder an, und die KPÖ kommt jetzt, weil halt die SPÖ halt wirklich schon fast nicht mehr werden will und ja, keine Ahnung.
Also du sagst, du bist besorgt.
Ja, also Ja, läuft nicht so gut in Österreich, finde ich.
Nee, läuft nicht so gut. Aber ihr wählt natürlich alle die Bierpartei, ist ja klar, oder?
Ja, na.
Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja jetzt kein Spaß, dass du das jetzt gesagt hast, dass du besorgt bist. Man nimmt das schon sein Stimmrecht richtig und ordentlich wahr und erkennt schon, dass man da was bewegen kann, ne?
Ja, und vor allem jetzt eben, also gerade wenn man gerade nur so kurz bei Corona, der Rechtsruck, der halt dadurch entstanden ist, und das ist halt auch ein großer Grund, warum jetzt so viele Leute wieder FPÖ und so wählen, und das ist halt, und auch junge Leute, und das ist halt sehr frustrierend, finde ich, dass auch aus so einer Weltkrise dann diese politische Bewegung, also die entsteht.
Kapital schön kann.
Das, was Negatives entsteht eigentlich. Ja. Wenn man jetzt hätte sagen können, okay, ihr habt jetzt gesehen, wie das ist, wenn man zwangsläufig getrennt ist, wenn wir nicht als Gesellschaft zusammen sein können, was uns alles entgeht an Kultur. Und eigentlich könnte man ja denken, okay, dadurch entsteht vielleicht was Positives, eine Lust am Leben, eine Lust an den Menschen, und dann entsteht einfach nur Lust an Ausgrenzung und an noch mehr Einkapseln.
Ja, oder
so
vielleicht ein bisschen Empathie. Aber doch, vielleicht wächst ein bisschen Empathie, weil man sieht, man ist jetzt gemeinsam, wirklich gemeinsam in einer Krise. Na, Gegenteil.
Ja. Ich war echt oft so bei Corona, also ich habe mir davor schon immer gedacht, so was soll denn jetzt noch alles passieren, und irgendwann muss ja mal was ändern. Und dann war Corona und ich habe mir gedacht, okay, und wenn das vorbei ist, dann vielleicht wird was besser, aber es ist eigentlich alles beschissener geworden, so wenn man es wenn man es gesamtpolitisch anschaut. Ja.
Ja, das System ging nicht auf. Das ist vom besser in schlechter geht. Ich habe schon vorhin gesagt, dass der Song Sie reden so laut, was irgendwie auch jetzt nur vom Titel her, könnte das jetzt auch die Headline sein, Sie reden so laut über das, was wir gesagt haben gerade, und am Schluss kommt doch was ganz anderes raus. Sie reden so laut ist mein absolutes Highlight der Song, und ich habe mir gedacht, also ich fand ja jetzt zum Beispiel den Song Süß lächelnd, fand ich auch gut. Aber weil ich mich natürlich auch mit Texten auseinandersetze und mit ganz anderer Musik. Aber der Song, damit hast du ja jetzt, Leni, mit deinem Ich steche euch alle ab, hast du ja eine Angriffsfläche auch geboten. Mhm. Und ich finde, Sie reden so laut ist eigentlich genauso brutal und genauso harsch, aber man kann ja nicht wirklich was.
Es ist ein bisschen sowas auf Antwort auf Süß lächelnd, um, also in meiner Hoffnung, auch ein bisschen so subtileren Sexismus darzustellen und eben zu sagen, na, nur weil du jetzt, also weil mir ist tatsächlich ein paar Mal passiert, dass Personen, wo ich gar nicht das Gefühl habe, dass sie die in meinen Augen feministisch verhalten, so halt sagen, ich bin ein Fan von Süß lächeln und jetzt bin ich ja, jetzt habe ich, jetzt passt schon alles, jetzt bin ich ein guter Mensch, so. Und ich denke mir, ja, ich selber lerne so viel dazu, weil ich einfach neue Leute kennenlerne, neue Lebensrealitäten und einfach Dinge dazu lernen, wie ein Umgang gemeinsam funktionieren kann. Und nur weil du eine Sache jetzt machst, glaubst du, bist der Superhero, und weil du jetzt sagst, ich bin Fan von Bipolar Feminin, ist alles gut? Das finde ich halt nicht. Und das finde ich sehr unreflektiert. Und das ist halt der Song, so jetzt ein bisschen nur zartere Nuancen, dieses jetzt in dem Fall Sexismus aufzeigen. Und eben nämlich das so Leute, die total glauben, sie sind links und aufgeklärt, und dann aber trotzdem Leute so, boah, du bist so laut, also eben bei Frauen, und so emotional, da kann ich dich nicht ernst nehmen. Und weiß ich nicht, das finde ich einfach sehr frustrierend. Und das ist so ein bisschen eben der Zusatztext zu Süß lächeln vielleicht, so die Übersetzung,
ja, genau, so
die Packungsbeilage.
Ja, genau, die Übersetzung vielleicht irgendwie. Aber was ich auch total oft habe, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich habe oft Kontakt mit Leuten, wo ich weiß, das sind eigentlich gute Leute und die haben was Gutes im Sinn, und die hauen dann aber trotzdem manchmal so einen Satz raus. Und da habe ich dann manchmal Probleme, das zu sagen.
Ja.
So, weil ich weiß, dass sie es ja eigentlich richtig machen wollen. Und ich dann eben, das ist wahrscheinlich auch wieder so eine sexistische Sache, die man in sich drin hat, weil man das einfach immer gesagt kriegt, aber man will ja nicht mit dem Zeigefinger kommen und sagen, du machst ja eigentlich schon ganz gut, aber das war jetzt eigentlich doch richtig scheiße.
Ja, ich denke mal, ich brauche oft ein bisschen, dass ich im Gespräch erkenne, wenn das passiert ist, und komme dann, wann ist wirklich nicht okay, finde halt nur mal so nachher dann drauf hin. Aber ich glaube, ich werde schon besser drin, dass ich es anspreche. Aber also ich glaube, das eigentlich, was mir wichtig ist, ist gar nicht, dass ich immer alles immer richtig machen, sondern dass ich einfach selbstreflektiert bleibe. Und ein bisschen offen dafür, dass man einfach alle manchmal einen Scheiß sagen. Also ich habe eigentlich gar nicht so mit dem Problem, dass einmal ein Scheiß kommt, sondern dass ich, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, einfach sage, also wenn sich eine Person durch mein Verhalten oder das, was ich sage, verletzt fühlt, dass ich einfach offen bin dafür und nochmal hinterfrage, okay, wieso fühlst du dich da jetzt oder was steckt da dahinter und was weiß ich noch nicht, wo, also wirklich, also solche Dinge. Und wenn ich aber glaube, dass ich mit jedem kleinen Schritt, dass die super, also ich rede jetzt so von der männlichen Perspektive, so dass super hurt bin, weil ich jetzt eben das und das tue, dann ist das halt voll die falsche Richtung. Das ist halt dann wieder so ein Privileg, dass ich einfach eh da kann, wie ich will, aber ab und zu tue ich halt ein bisschen so feministisch und dafür bin ich dann halt, komme ich dann halt voll gut an und keine Ahnung, dann glauben Frauen von mir vielleicht, ich bin jetzt attraktiv, weil ich bin so feministisch und sowas kotzt mir einfach auch. Also ja. Ich finde, es passt schon, dass wir alle immer wieder mal Sachen sagen, die nicht super politisch korrekt oder in Ordnung sind, aber ich will reflektiert bleiben und mein Verhalten verändern und mich informieren. Und aber auch nicht immer darauf warten, dass irgendeine Frau dann kommt und mir erklärt, warum mein Verhalten jetzt falsch war. Also wirklich auch so ein bisschen Selbstverantwortung sehen.
Ja, und dass man halt auch nicht, dass man an sich arbeitet und nicht mit Ansage, du benutzt diese Floskel, verstehen Sie mich nicht falsch, mehrfach und entkräftest die dann in quasi, wenn du gehst erst in die Perspektive von den Leuten, die solche Äußerungen tätigen, verstehen Sie mich nicht falsch, genau. Aber
ja, dann ist kann damit einfach okay. Nicht. Genau. Aber verstehen Sie mich falsch, ich meine das ja gar nicht so.
Genau. Oder so, nimm es nicht so persönlich,
ja.
Gibt's auch noch, oder ist ja nicht böse gemeint, aber... Ist ja nicht besser, aber ich kann einfach damit nichts anfangen, weil das hat halt einfach nichts mit mir zu tun.
Ja, ich betrifft das einfach nicht. Das ist wirklich, was Leute zu mir gesagt haben.
Also ich habe damit kein Problem.
Ich bin da heraus aus diesem ganzen Sexismus-Thema. Ich bin da einfach nicht Teil davon. Mir betrifft das nicht.
Und dann denke ich, was? Und deswegen war es halt gut, dass du sagst, ich verstehe sie nicht falsch, ich könnte halt einfach kotzen.
Ja.
Und es geht ja wirklich gar nicht um dieses Perfektsein, sondern es geht dieses, Alter, denk doch mal nach, was du da gerade sagst.
Ja, eben, genau. Und das aber so, weil ich meine, das ist dann eben so, habe ich das Gefühl, was einfach, das merken sie nicht. Dafür sind sie nicht reflektiert genug oder haben zu wenig Widerstand erfahren durch das Verhalten. Weil, glaube ich, auch oft von außen, sie denken, na gut, jetzt hat er einen Blödsinn gesagt. Also ich will nicht sagen, dass wir, also ich finde schon, das ist eine Eigenverantwortung. Die Leute sollen sich selber reflektieren. Also ich will nicht, dass es immer heißt, okay, ich muss einfach, dass alle Leute, die eh schon dieses Mindset haben, dauernd politische Arbeit leisten müssen, dass diese Trotteln, die es immer noch nicht geschafft haben, sich ein bisschen reflektieren. Das ist nicht das Optimale.
Ja, das stimmt. Das kann man leider nicht anders sagen, so wie das jetzt gelacht habe. Aber das Schlimme ist halt auch, finde ich, und das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, sie reden so laut, bezieht sich mitnichten nur auf Männer. Es ist auch so, dass auch Frauen sehr oft sexistisch sich äußern, unreflektiert, weil sie sich einfach in dieser Rolle, die sie dann ja damit einnehmen, auch wohlfühlen. Das heißt, die nehmen eine gewisse Position ein und sagen, also ich bin da ganz cool drauf. Bei mir ist nur Fun.
Ja, und weil wir halt auch in diesem System alle aufgewachsen sind. Also ich glaube, das Problem ist halt immer, auch wenn es mir selber in dem System gut geht, aber ganz für andere Leute nicht, dann kann das nicht stimmen. Also auch wenn ich da alle Privilegien, wenn ich mich da zurechtfinde in dem, aber für mich persönlich ist es immer so, solange nicht alle Leute am Platz in der Gesellschaft haben, also jetzt aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihrer Herkunft zum Beispiel, dann ist auch für mich nicht gut. Dann ist er für mich noch nicht angekommen. Dann bin ich ja für mich nicht zufrieden.
Das stimmt. Ich finde jetzt gerade die Frage nicht, aber ich habe mir auch, weil wir jetzt so oft sagen, System, ist ein System dann nicht per se was Schlechtes? Weil sobald man eigentlich ja dann nicht mehr auf das Individuum eingeht, ist es ja, eigentlich kann man ja sagen, jedes System ist schlecht, aber gibt es auch ein gutes
System? Es ist
System?
Was Fragiles, würde ich sagen. Es ist,
oh.
Es ist immer was, was wahrscheinlich keine richtige, keine eindeutige Antwort gibt. Und wenn Dinge von außen vorgegeben sind, sind sicher für irgendein Individuum nie richtig gut. Aber wir sind ja trotzdem eine Gesellschaft. Also finde ich zu individualistisch einmal schwierig, weil es geht ja um das Gemeinsame auch, in meinen Augen.
Und ich glaube eben auch, also es ist ganz schwierig bis nahezu unmöglich, irgendwie ein System zu erschaffen, wo jetzt kein Mensch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ausgegrenzt wird oder zumindest Dinge erfordert, die vielleicht nicht so gut sind. Und gleichzeitig aber irgendwie merkt man, dass viele Leute halt zwangsweise versuchen, an bestehende Systeme festzuhalten. Und da wäre es halt zumindest der Punkt, wo ich sage, okay, wir haben jetzt das System, das ist vielleicht nicht überall optimal, aber wenn ich darauf hingewiesen werde oder ich irgendwas dran verbessern kann, damit es anderen Menschen gut geht, dann mache ich das doch auch.
Das ist ganz interessant, weil wir ja jetzt so ein bisschen gerade jetzt in Bezug auf dich so dieses Aussteigermöglichkeit angedeutet haben. Und ich habe gerade vor kurzem so eine Doku gesehen, ich glaube, die heißt Die Burgis. Da sind so ein paar Leute, die sind haben sich zusammen auf eine Burg zurückgezogen und die wollen eigentlich eine neue Gesellschaft sich zusammenruckeln irgendwie. Aha. Und man hat dann halt gemerkt, dass keine Gesellschaft, kein System auch ohne Hierarchien auskommt.
Ja.
Und das ist dann eigentlich, also ich dachte mir dann, je länger ich das geguckt habe, das ist aber auch wieder nur ein System. Es ist zwar ein anderes.
Ja, nein, was ich da sagen muss, so, ich bin da irgendwie teilweise ein bisschen hin und her gerissen, weil es auf eine gewisse Art und Weise dieses Aussteigertum ist Resignation. Es ist klar zu sagen, okay, ja, legt es mir alle, ich mache da jetzt nicht mehr mit. So. Gleichzeitig, wenn man das macht, kann man halt in bestehenden Systemen nicht mehr irgendwie was beitragen. Und im Idealfall trägt man halt was zum Guten bei.
Also ist das wahrscheinlich der beste Anspruch, dass man versucht, das System positiv zu beeinflussen. Das halt
soweit es geht.
Ja.
Ja. Ja, und ein bisschen Empathie entwickeln. Und das ist, glaube ich, wäre ein guter Schritt, so sich Gedanken drum zu machen, wie es meinem Gegenüber geht. Und sowas wie einen Respekt für andere vielleicht darum. So.
Das ist interessant, dass du das sagst. Würde mich mal interessieren, ob ihr das auch bei euch beobachtet habt. Weil gerade vorhin haben wir über Corona gesprochen und ich habe jetzt an mir gemerkt, durch dieses isolierter Sein von anderen, also man hat ja trotzdem Kontakt, aber noch auf eine andere Art und in ganz anderen Situationen, habe ich gemerkt, dass ich mich erst wieder dran gewöhnen muss, Leute nicht sofort wegzukategorisieren, also an dieses Zusammenleben, an dieses, dass man Leute richtig sieht, dass man sie nicht sofort beurteilt, dass man sich richtig mit den Leuten befasst, weil wenn du Leute nur so siehst, dann steckst du die anders weg. Kennt ihr das auch?
Ich weiß nicht, ich glaube, mir ist es nicht so, also.
Oder habt ihr gemerkt, dass sich irgendwas im Umgang mit den anderen geändert hat, jetzt, wo die eben keine Masken mehr anhaben, wo man nicht nebendran steht und wenn jemand hustet, denkt, oh mein Gott, hoffentlich haben die es nicht.
Ich merke, ich bin immer nur ein bisschen empfindlich auf Husten, also ich reagiere drauf. Wenn in der Straßenbahn wer hustet, dann merke ich, es passiert was in mir, was vorher war mir wurscht und jetzt fällt es mir aber voll auf. Aber. Ja, ich merke schon, also das, was ist halt, dass ich immer nur in der Straßenbahn manchmal, wenn zu viele Leute drin sind, dann fühle ich mich unwohl. Das war früher nicht so. Oder auch so, ich habe viel öfter das Gefühl, meine Hände sind dreckig. Ich fühle mich irgendwie, also ich spüre, die Luft wird stickig. Das war mir früher irgendwie viel egaler. Und jetzt sind so Dinge wie Bakterien oder Viren irgendwie ein bisschen mehr Thema. Aber dass ich die Leute irgendwie anders beurteile oder so, weil das dann, da geht's ja dann so um Äußerlichkeiten, oder? Wie, wen wahrnehmen und wie?
Nee, gar nicht so um Äußerlichkeiten. Vorher war das für mich so, ich konnte die Leute gar nicht richtig erfassen. Dadurch, dass ich nur die Augen gesehen habe, also es ist jetzt wirklich so, dass ich in meiner Arbeit Leute jetzt nach fast 3 Jahren zum ersten Mal richtig sehe.
Ah, ja.
Und dass dieses kleine Stück voll den Unterschied macht, habe ich ja vorhin auch so, bevor wir aufgenommen haben, dass es was ganz anderes ist, ob man zoomt oder ob man sich direkt sieht. Und dass ich während der Pandemie dann gedacht habe, Person ist so und so. Und jetzt lerne ich die quasi voll nochmal neu kennen, weil ich nicht die ganze Zeit denke, hoffentlich hat die nichts, hoffentlich ist die Besprechung gleich vorbei, damit ich mich nicht anstecke. Und ich wusste auch gar nicht richtig, wie die aussehen. Und da merke ich schon, dass sich in den 3 Jahren irgendwas verändert hat, dass ich so eine gewisse Distanz zu Leuten bekommen habe, die ich jetzt wieder aufbrechen muss, um richtig die Leute zu sehen und richtig wahrzunehmen.
Ja, das stimmt. Ich kenne so ein bisschen von den Eltern im Kindergarten, wo das eben Thema war, weil die habe ich immer nur mit Maske und auf Abstand gesehen. Aber sonst war ich nie mit Leuten mehr in Kontakt, außer die Leute, die ich eh schon kenne. Also ich habe sonst keine Begegnungspunkte mit, sage ich mal, fremden Menschen gehabt, die ich regelmäßig sehe, außer halt in der Arbeit und aber da auch wenig. Also ich glaube, dafür hätte ich halt damit ich das merke, wie sich das verändert, eine Person öfter sehen müssen mit Maske. So,
oder? Hast du selbst eine Maske tragen dürfen im Kindergarten oder war das bei euch auch verboten?
Nein, also am Anfang schon und dann war es aber für uns so eine Entscheidung, weil ich habe in einem Kindergarten gearbeitet, wo viele Kinder noch nicht Deutsch gesprochen haben und relativ jung waren. Das ist einfach für die Sprachförderung auch total schwierig gewesen. Und dann haben wir uns halt aus dem Gesichtspunkt dafür entschieden, dass wir halt eben selber entscheiden können, ob wir es tragen oder nicht. Aber ich war dann so, also mir war es für die Beziehung irgendwie wichtiger, das eben nicht zu haben. Da eben, da geht ja kein Abstand. Und eben, wenn so viel wegfällt von dem zu sehen, wie schaut ein Wort aus, wenn ich das form mit meinem Mund, was macht ja, meine Zunge und so. Das ist einfach, also ich habe das Gefühl gehabt, das ist irgendwie wichtiger, weil die nähern sich der Schule, wo dann die Unterrichtssprache Deutsch ist. Und wenn sie da dann drin sitzen und die wegen diesen Jahren einen Nachteil im Sprachelernen gehabt haben, dann, also das war, es ist, also... War mal wichtig.
Da sind wir bei Mami, glaube ich, gerade.
Ja.
Ne?
Ja, vielleicht.
Hast dir gedacht, ich setze meine eigene Gesundheit mal hinten, stelle ich mal hinten an, damit die Kinder in der Schule dann weiterkommen, weil das kann ja unter Umständen für die und für deren Leben prägend sein. Das ist schon so, ne?
Ja, aber das kommt mal tatsächlich wichtiger vor irgendwie. Also jetzt
auch komisch, dass niemand Masken erfunden hat, die hier so ein bisschen transparent waren. Das muss doch auch irgendwie möglich sein.
Ja, vor allem, das war ja so in Menschen, die ja Hörbeeinträchtigung haben, so vor ja. Das Thema, so das Lippenlesen und so, dass das dann einfach ja. Nimmer möglich war. Also das wundert mich auch, ja. dass da nichts. Ja, aber die Personengruppe war zu klein, zu wenig relevant wahrscheinlich für die Menschen, die das hergestellt haben, oder? Und die anderen, ja. die Personen, die es interessiert haben, haben vielleicht dann das gehört nicht dazu gehabt, sowas zu entwickeln.
Das ja, ist ja hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt.
Ja, genau. Eben, da sind wir wieder bei dem Thema. Lohnt sich nicht.
Ja. Ja, oder weil du jetzt gerade sagst, Sprache, wir driften jetzt zwar gerade voll ab, aber zum Beispiel, warum lernt man nicht in der Schule Gebärdensprache? Einfach mal so, wäre vielleicht nicht schlecht, um ja. sich dann mit Leuten auseinandersetzen zu können. Die
ja, es gibt halt immer so Zusatzkurse. Aber dann, ja, ist Zusatzkurs so. Also wir haben
bei
immer,
euch?
Ja. Eine Freundin von mir, die hat das erklärt und ich war auch ein paar Mal, aber da wird immer länger in der Schule bleiben müssen und das war auch nicht so mein
Kein Ding. Gutes System, nee.
Ja.
Das ist auch so dieses typische, ja, wir bieten es an, aber da müsst ihr halt länger bleiben.
Ja.
Tüchtig.
Und dann kann,
tüchtig sein.
Du musst ja tüchtig sein, sonst wird es nichts mit der Gebärdensprache. Lass uns mal zum Abschluss noch auf den letzten Song Struktur kommen. Da kann der Samu jetzt was dazu sagen. Struktur hast du gesagt, wenn du das spielst, da passiert schon was bei dir, dass du auf den Text achtest. Habe ich es richtig verstanden? Ist das ein Text, der dich besonders anspricht?
Ja, also würde ich schon sagen. Und vor allem vielleicht eher, dass das, also so mit der Corona-Zeit irgendwie so die ganzen Strukturen irgendwie, wo man halt vorher gedacht hat, so das ist halt also fix und das verändert sich nicht. Also hat sich halt voll viel halt auf einmal geändert und auf einmal für einen selber halt auch kommt man dann in Strukturen, wo man sich vorher gedacht hat, so das, weiß nicht, das fällt dann gar nicht vorher so auf, zum Beispiel für mich so die Schulzeit zum Beispiel, wie zart ist halt ist meistens, hast halt fünfmal in der Woche halt voll lang Schule und dann halt nur Stress und dann halt aber schon, wenn das halt weggefällt und auf einmal, wenn's halt gar keine Struktur mehr hast und dir das halt selber machen musst und da zum ersten Mal halt irgendwie selber die Strukturen schaffen musst. Ja, schwierig und halt auch wieder lernt, irgendwie da das Thema dann so ist, dass, ja, so Struktur halt scheiße, aber halt auch gut, halt brauche ich.
Ja.
Am besten nicht von außen, aber irgendwie, also halt, also man wächst ja auf halt 20 Jahre in dem und mit Strukturen halt von außen und man kriegt halt gesagt, wenn man halt was zum Tor hat und was halt, keine Ahnung, anstatt so jetzt Schule halt, ja, hat man halt seine Sachen zu machen.
Ja, Lernen, Abschluss, Klassenarbeiten, du kriegst ja alles vorgegeben, du hast ja einen Stundenplan sogar,
ja.
Von wann bis wann, also.
Wenn man sich das dann halt das erste Mal halt selber so machen muss, schwierig und auch überfordernd und ja.
Ist es bei dir dann Corona direkt in den Schulabschlusszeit gefallen, ne?
Bei mir ist Corona ins Studienanfangszeit ja. gefallen und das war halt der Schaß irgendwie. Weil halt so das erste Semester nach Wien kommen und noch keine Wohnung und so und dann so das zweite Semester so, jetzt richte ich mir's gemütlich und also so einen guten Stundenplan und Band.
Hm.
Und dann war halt Corona und halt ja so, also erst so, so meine Ausnahmesituation. Was bei mir auch noch ist, ich habe einen Zwillingsbruder, bin, ich habe halt nie mein ganzes Schulleben dann auch nur um die Hälften kümmern müssen, weil er sich quasi um die andere Hälfte kümmert.
Ah, verstehe, sehr gut.
Also so, so jetzt so, so allein auf der Uni halt, ja. Und dann halt Corona, du lernst halt auch keine Leute halt kennen, weil es halt nur über den Computer ist. Ja, deswegen ist Struktur, der trifft mir immer beim Spielen. Mag ich sehr gern.
Aber ich glaube so, wenn man Schlagzeug spielt, hat man es doch sowieso mit Struktur, oder? Da muss man ja, also das ist ja nochmal was anderes als Gitarre spielen oder Bass spielen. Du bist ja eigentlich ein sehr klarer Mensch sein, würde ich jetzt mal sagen.
Also ich würde eher sagen, jetzt
alle so
in meinem Schlagzeug spielen. Nein, Mann, also so ist, also es muss schon alles halt an der Struktur folgen, aber es ist schon halt sehr viel, ja, halt schon ein bisschen laid back und halt schon sehr viel auf Feeling halt einfach so. Und es ist jetzt auch nicht die Komposition bei mir irgendwie so. Also das entsteht halt mit den ersten Proben, kommt halt, also haben wir halt den Text und dann spielen wir halt einmal, weißt du, aber dann also so die meisten Songs, die haben wir halt dann 10-mal live gespielt und für mich kommen dann halt auch erst halt nur Sachen dazu, was ich halt dann irgendwie da nur spiele und man denkt, dass es gut passen würde noch.
Ich finde den Begriff Struktur, das ist total schwer zu greifen. Struktur kann ja, also sowieso die Songs überlappen sich so ein bisschen, ne? Jemand, der tüchtig ist, der macht sich die Struktur des Todes, ne? Also
ja,
so.
Weil alles hat eine Struktur, also so, ich meine, so grundsätzlich ist es ja nicht.
Also selbst wenn du jetzt sagst, ich lieg den ganzen Tag im Bett, dann spiele ich eine Stunde Schlagzeug und esse eine Pizza, ist auch eine Struktur.
Ja, also wenn es irgendwie ausgeht, so und wann, dann, aber ja, man, irgendwann wahrscheinlich nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen.
Wahrscheinlich so. Immer nur eine
aber
Zeit.
Das
lang.
Muss man da erst einmal lernen, wenn man mit 22 mit seinem Zwillingsbruder und seinem Cousin in der Wohnung ist hier in Wien. Und dann Corona ist.
Ja, das stell ich mir echt scheiße vor, wenn man so denkt, okay, man hat ja dann so ein bisschen so, mein Leben startet jetzt, wie du gerade gesagt hast, man macht es schön, ne? Und denkt so, jetzt mach ich mal easy Studium, ein bisschen mit der Band. Und auf einmal ist so, nee, du bleibst jetzt easy zu Hause und du machst jetzt mal easy den ganzen Tag in den Computer reingucken und irgendwelchen vielleicht schlechten Dozenten und Dozentinnen beim Stottern zuhören. Und dann muss man ja strukturiert sein, dass man das überhaupt aufnehmen kann und sich nicht ablenken lässt. Das ist ja auch eine Struktur, dass man seine Arbeit strukturiert. Also wenn ich zum Beispiel im mobilen Arbeiten bin, muss ich mir voll oft die Uhr stellen, damit ich sage, okay, jetzt bleibe ich an der Sache dran. Und zwar so in beide Richtungen, dass ich habe das Gefühl, ich mache zu wenig oder ich mache viel zu viel. Weil ich denke, ich muss jetzt ganz viel arbeiten damit, weil ich bin ja zu Hause. Nicht, dass die denken, ich arbeite nichts. Oh. So, ne? Wollt ihr noch was sagen zu dem Song Struktur?
Ja, ich würde vielleicht noch was sagen, weil ich finde, der Ursprung des Songs liegt halt auch darin, eben was passieren kann bei zu viel Struktur oder zu wenig oder eben keinen Umgang damit finden, nämlich dann daraus resultierend Schwierigkeiten mit der Psyche. Also einfach dieses so gar kein Gespür mehr für einen Alltagsablauf finden oder halt das von sich selber aus nicht können und gleichzeitig aber vielleicht auch das Sehnen danach, das zu können. Also das ist so ein bisschen der Kern des Songs, diese Ablehnung davon, weil es auch belastend sein kann, wenn alles dauernd strukturiert ist und ich immer fixe Dinge habe, an die ich mich halten muss und gleichzeitig aber auch so ein bisschen das Sehnen danach, weil es eine Art von Sicherheit bedeuten kann auch.
Mhm. Und gerade jetzt bei dir als Pädagogin ist ja, würde ich sagen, neben Liebe eine der ersten Aufgaben, die man als Eltern seinem Kind gegenüber hat.
Jeden
dass
Fall.
Man erstmal eine Art von Struktur reinbringt.
Ja, und ihr da als Pädagogin, also dass ich Dinge schaffe, auf die sich die Kinder verlassen können im Kindergarten. Eine Art von Struktur. Weil sonst werden die da jeden Tag reingeworfen und sind dann nicht zu Hause und verbringen da sehr viele Stunden. Und wenn ich dann nicht irgendwas an Sicherheit vorgib, so Dinge, auf die sie sich verlassen können, dann habe ich in meiner Erfahrung halt oft gemacht, dass sie sich nicht wohlfühlen. Und da halt auch die Balance schaffen. Nicht zu viel strukturieren, weil es muss ja trotzdem nur ein freier Entwicklungsraum sein. Aber so viel geben, dass sie eine Art von Sicherheit darin erkennen können. So. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht da bei uns Erwachsenen nicht anders. Also das ist, was wir immer gern mögen, so so viel, dass wir uns auskennen, aber nicht zu viel, dass wir uns nicht mehr entwickeln können.
Ja, ich glaube, dass das neuropsychologisch wahrscheinlich voll so angelegt ist, dass du gewisse Dinge automatisch machen musst, also in der Struktur, um überhaupt die Kapazität zu haben, irgendwie kreativ denken zu können. Mhm. Weil wenn du dir jedes Mal überlegen würdest, so, oh, was war das nochmal morgens? Kaffee, oder? Oder was trinke ich eigentlich nochmal morgens? Man muss das so automatisieren und das lernt man halt mit einer Struktur. Aber Struktur überschneidet sich auch so ein bisschen mit am Boden, ne? Weil da geht's ja auch, was die anderen sagen. Iss Salat, mach dies, mach das.
Ja, Struktur, aber auch Sachen, die wir uns, glaube ich, ja selber vorsorgen. Also irgendwie so verzweifelte Versuche nach einer Struktur und irgendwie, also, weiß nicht. Ich habe bei dem Song immer wieder an so Social Media Tagesabläufe. Es gibt halt so Leute, die zeigen, was sie für Rituale in der Früh haben, was sie zu Frühstück essen und so. Und die werden immer so, ah! Ich habe zart irgendwie. Ja, ich meine, ich freue mich voll, wenn Leute das haben, aber es ist halt irgendwie auch so, also es ist mir so fern und ich hätte es aber auch gern, ich würde auch gern wissen, okay, wenn ich in der Früh aufstehe, dann schlupfe ich da in meine Schlapfen hinein und dann mache ich jeden Tag da dieses Frühstück und diesen Kaffee und dann mache ich mal das, dann mache ich mein Journal, das gefällt mir eigentlich, mal so Tagebuch schreiben und
ja,
genau. So gute Sätze oder so, wie sagt man, so
Glaubenssätze, ja, Mantras, so.
Ja, so
Manifestierungen.
Genau, so ja, Manifestierungen. Genau. Irgendwie, also der Gedanke, irgendwie habe ich das Gefühl, das hat sicher was uns ein bisschen Sicherheit im Leben einfach gibt. Aber ich finde es schwierig, ich finde es ja so.
Bei uns in Deutschland gibt es so einen Yogi-Tee und da steht immer ein Spruch drauf auf dem Teebeutel. Und ich denke mir jedes Mal, voll gut. Denke ich immer, ja, stimmt, das spricht mich total, aber das reicht mir. Ansonsten macht mich das auch aggressiv, ja. Wenn dann immer genieße den Tag, dann denkst du, ja, genieß den Tag, genau. Da bin ich nicht so anfrei. Aber vielleicht, wir sind jetzt am Ende des Interviews angekommen, aber vielleicht könnt ihr mal so sagen, was ist ein wiederkehrendes Ritual in eurem Tag, in eurem Leben, was ihr immer wieder macht, was euch Freude bringt.
Also morgens Kaffee trinken ist wirklich, mache ich jeden Tag und macht mir jeden Tag Freude.
Ich weiß nicht, ob ich so bewusste Rituale habe, die mir Freude bringen. Ich habe eher einfach so Rituale, die einfach da sind. So. Also ich stehe zum Beispiel morgens auf und gehe aufs Klo.
So. Sehr gut.
Jeden Morgen. Meistens
mit
groß.
Freude.
Und dann ist es geil erledigt für den Tag.
Du sagst es jetzt so witzig, dass es gibt Zeiten, wo man sich wünschen würde, dass man morgens aufsteht und sofort groß machen kann.
Das stimmt. Ich habe nämlich ganz viele Leute rund um mich, die mit der Verdauung voll die Probleme haben. Aber bei mir ist jeden Tag, ich stehe auf und ich habe es erledigt. Also
saugut.
Manchmal an Konzerttagen, wenn ich nervös bin, ist es ein bisschen. Vielleicht gehen wir da jetzt nicht zu sehr ins Detail.
Dann erledigst du das zweimal.
Ja, und ein anderes Ritual, über das ich mich sehr freue, ich lege mich abends hin und schlafe ein. Sofort.
Oh, das. Oh,
ohne Lesen, ohne Handy, ohne alles, ich lege mich hin und schlafe ein.
Und du schläfst durch?
Und ich schlafe durch. Ja, morgen werde ich aufgeweckt, weil da steht doch wieder das Klo an.
Das klingt jetzt vielleicht banal, aber das sind schon mal zwei Sachen, die dir im Leben weiterhelfen, wenn du dich hinlegen kannst und schlafen.
Ja, und ich wünsche das allen. Ich wünsche das allen und ich wünsche, dass bei mir nie aufhört, weil es ist wirklich eine Superpower, würde ich sagen.
Lenis Superpower. Jeden Morgen groß aufs Klo und abends sofort einschlafen. Ja. Samu, das kannst du nicht toppen, glaube ich.
Na, wahrscheinlich nicht. Ich würde auch sagen, so also jetzt so das Ritualigste oder das Regelmäßigste ist der Kaffee und dann rauchen und dann hopp aufs Klo.
Das ist unser Self-Care.
Yes.
Ich glaube, wenn der Max das jetzt hört, freut er sich richtig gut, dass ihr ihn so gut vertreten habt als ja, Band.
Da wird sie dann, die haben schon wieder nur Blödsinn kritisch.
Na, voll, ich lese
Manifest. Das ist sein Ritual.
Was ist, ich spiele dann immer nur gern Schach und lese nur Platon daneben und übe ein bisschen mit der anderen Hand übe meine Paradiddel.
Und da gehe ich aufs Klo.